Dieser Podcast ist ein Stimmenreich-Podcast.
Hello there. This is where the fun begins.
Was, vielleicht noch kurz, was wünschen wir uns denn von der nächsten Serie, von der Obi-Wan-Serie?
Ich wünsche mir einfach, dass Ewan McGregor richtig viel Spaß hat. Das ist mein größter Wunsch dafür. Ich gönne diesem Mann so sehr, dass er diese Serie jetzt endlich machen kann. Das ist einfach, also mehr kann ich mir davon nicht erträumen.
Ich freue mich auch einfach, den Ewan McGregor nochmal in der Rolle zu sehen.
Ich würde mir wünschen, dass sie möglichst wenig auf Tatooine unterwegs sind. Ich habe diesen Satt. Überall.
Du magst keinen Sand.
Ich wünsche mir den High Ground.
Ich wünsche mir eine Szene mit Darth Maul, auch wenn wir sie schon in Rebels hatten, aber...
Ja, genau.
Vielleicht streichen sie das.
Die beste Szene in Rebels überhaupt.
Ja, vielleicht streichen... Entweder drehen sie die 1:1 nochmal oder so ähnlich mit demselben Ausgang oder... Ja.
Also da würde ich auch mitgehen, diese Szene nochmal 1:1 Real Life würde ich so kaufen. Mhm. Das ist also diese Szene, das ist, glaube ich, die dichteste Storytelling-Szene in ganz Star Wars, wo in einfach wenigen Sekunden so viel Geschichte erzählt wird. Rebecca musste schon meine Überanalyse dieser Szene über sich ergehen lassen.
Natürlich.
Aber also diese eine Szene, wenn ihr die nicht präsent habt, da steckt so viel drin, das ist einfach Wahnsinn. Also gerne nochmal in Obi-Wan haben. Aber wie gesagt, hauptsächlich wünsche ich mir den High Ground.
The fight is done. We lost.
Stay hidden. The key to hunting Jedi is patience. Jedi cannot help what they are. Their compassion leaves a trail. The Jedi Code is like an itch. He cannot help it. Where is he?
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Seriensprech und wir sind heute live aus der Inquisitorenfestung auf Mustafar, den Temperaturen zumindest nach, gefühlt. Und ich begrüße zu diesem Podcast zur Obi-Wan-Serie heute die Becky.
Moin Jour in die Runde.
Und wieder mal in dieser Runde dabei die Elle.
Hallo.
Und auch der Ehemann von der Becky ist dabei.
Hello there.
Und der Ralf ist auch am Start.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, und Erik setzt aus Gründen. Aber ja, wir haben würdigen Ersatz gefunden. Und zu Beginn, wie geht's euch denn so allgemein, ganz kurz?
Ist warm.
Ja.
Ja.
Aber das... damit müssen wir ja leben in den nächsten Jahren auf diesem Planeten. Von daher, ja, nö, sonst eigentlich ganz gut. Also ich habe Bock heute Abend hier, mich mit euch fetzen.
Ich freue mich auch. In einer Woche ist Podstock, freue ich mich auch drauf. Da gibt es auch wieder jede Menge schöne Podcasts. Und ja, auch ansonsten ist für Star Wars-Fans kein schlechtes Jahr, muss man mal so sagen. Und
was die Quantität angeht.
Ja, genau, was die Menge an Output angeht. Und ja, über was sonst noch so kommt dieses Jahr und nächstes Jahr reden wir später nochmal kurz, aber wir wollen uns heute gesamtheitlich mal auf die Obi-Wan Kenobi-Serie stürzen, die heiß erwartet wurde und ja, wie wir inzwischen auch offiziell bestätigt haben, ja, ursprünglich einer der Spin-Off-Filme, vermutlich der dritte Spin-Off-Film sein sollte und auch schon in Arbeit waren. Ob tatsächlich das, was wir jetzt als Serie bekommen haben, auch so inhaltlich gleich ist mit dem Film, also ob das so handlungstechnisch auch der Film werden sollte, das, ja, wissen wir nicht. Vielleicht erfahren wir es noch irgendwann, vielleicht auch nicht. Und ja, wie waren denn so nach dem ersten paar Trailern so eure Erwartungen an die Serie?
Na, wenn sich jetzt jemand traut, mache ich den Anfang. Man hat ja im Intro schon gehört, wir hatten ja, glaube ich, alle so ein bisschen die Befürchtung, dass es wieder die sandigen Wunderwelten von Tatooine werden würden. Und
oh, ja.
Und ich glaube, bei allem Wohlwollen, was wir der Serie entgegengebracht haben, war auf jeden Fall meine Befürchtung, dass es so ein bisschen ihnen die Geschichte fehlt. Und ich glaube, sie haben es geschafft, durch diesen Kniff eine junge Figur neu einzuführen. Haben sie, glaube ich, dieser Serie den richtigen Spin verliehen. Ich glaube, ohne diese Idee wäre diese Serie ziemlich gefloppt.
Ja, also ich kann sagen, ich bin halt seit, also für mich das letzte Star Wars, ja, Last Jedi war ein super Film. Ansonsten war halt das letzte Star Wars, wo ich so richtig so mitgegangen bin, das mich richtig abgeholt hat, war Rebels. Und seitdem, ja, war ganz gut. Und dann hat es mich bei Mandalorian und Boba Fett und Bad Batch verlassen, wo ich dachte, ja gut, ich bin da nicht die Zielgruppe, bin aber nicht böse, ich muss das Internet dafür nicht voll hassen. Und habe halt dann eher halt als Star-B-Mensch halt mich voll in Star Trek reingeschmissen und da gibt es ja genauso viel. Und für mich war die Erwartung, also so als ich den Trailer auch gesehen habe, so, oh geil, das hat dieselbe Vibes wie Rebels wieder. Das kann sein, dass ich mal wieder hier Zielgruppe bin, super klasse. Und die Inquisitors kommen wieder vor und diese ganze Stimmung ist wieder da. Und was ich halt auch sehr lustig finde, und ich sage das jetzt allen, ob ihr es hören wollt oder nicht, aber Obi-Wan Kenobi und Captain Christopher Pike sind ein und dieselbe Person, nur in zwei verschiedenen Universen. Ich werde auf diesem Hügel sterben. Außerdem, Zack Snyder, ich muss jetzt was ganz Wichtiges sagen, weil mein Nerdiness kann nicht umhin, aber Fortress Inquisitorius ist auf nur, ohne Dieter, nur. Das ist der, ein Wassermond von Mustafa. Mhm.
Da ist also, es gar nicht so heiß.
Ja, eben, es ist also ist so, als ob du sagen würdest, so, ja, du wärst auf Jupiter, obwohl du eigentlich auf Io bist.
Aber gut, also es ist klar, es ist ein Wassermond, aber wir wissen nicht, wie das Klima da ist, ne? Kann ja sein, dass es irgendwie
sehr warm und
sehr, sehr unangenehm feucht, da sein.
Feucht.
Was hast du gefragt nach Vorannahmen für die Serie
Erwartung
und so weiter?
An die Serie Erwartung, nach
genau.
Den
also ich,
Trailern,
wahrscheinlich ist in dieser Runde ja hinlänglich mein ganz kleiner Ewan McGregor Bias bekannt, der einfach mein Lieblingsschauspieler aller Zeiten ist und besonders in dieser Rolle. Und dementsprechend war ich natürlich mega gehypt einerseits auf die Serie, hatte aber auch diese Tatooine-Befürchtung. Und ich finde, sie haben es auch ganz gut gemacht, mich nach den Trailern glauben zu lassen, dass es genau so eine Serie werden würde. Also ich habe gerechnet mit viel Obi-Wan beobachtet Luke auf Tatooine durch sein Fernglas und muss ihn aus der Ferne aus irgendwelchen Gefahren befreien oder so. Und dass das nicht passiert ist, hat mich ganz zufrieden gemacht, muss ich sagen.
Ja.
Okay.
Das Tatooine, das wir zu sehen bekommen haben, war ein plausibles Tatooine, weil wir wissen, dass er ja da ist wegen Luke, aber es hat jetzt nicht sozusagen so, ja, eben so den furchtbaren Sand, also ja, Sand
Ich
ins Getriebe getan.
finde in der Tat im Nachhinein ganz bemerkenswert, dass wir hier mal den Punkt hatten, dass der Trailer praktisch wirklich keine der relevanten Figuren oder Handlungsstränge angeteasert hat. Das hat der Serie, finde ich, sehr gut getan, dass man da dann doch an etlichen Stellen bass erstaunt war, was dann noch so alles plötzlich zusammengeschustert wird.
Ja, und tatsächlich auch nur irgendwie Szenen aus den ersten zwei Folgen gezeigt hat, während es beim Boba Fett Trailer und Teaser ja nicht so war. Und ja. Meine Erwartungen waren so, okay, jetzt nach dem ersten Teaser so, okay, da die in die Richtung geht's irgendwie, und damit war dann auch klar, so grob zumindest, wir werden wahrscheinlich keine Szene mit Darth Maul sehen, aber es war ein erwartbares Setting, was man irgendwie so wählt, und hatte dann zumindest die Erwartung, dass das irgendwie den entsprechenden Begegnungen ja am Ende auf jeden Fall irgendwie mit dem Kanon passt, mit dem, was wir später so sehen und erfahren. Und ja, Ralf, noch von dir was zu den Erwartungen oder?
Habe ich ja gerade eben schon gesagt.
Okay, gut. Dann ja, können wir doch mal so langsam einsteigen. Also wir haben wieder ein bisschen vorbereitet und so Notizen gemacht, auf die wir uns ein bisschen stürzen. Ich werde auch fleißig Links und so in die Shownotes setzen und hier auch versuchen, Kapitelmarken zu machen. Womit wollen wir anfangen? So generell mit den Figuren oder?
Naja.
Wollen wir nicht erstmal, also damit wir wissen, auf welchem mit welcher
Ach
Fausthöhe
so.
wir hier kämpfen müssen heute, würde ich schon gerne grob wissen, ob ihr ganz zufrieden seid mit dem, was ihr jetzt gesehen habt, oder eher nicht, oder
Dafür.
ob sich das verändert hat während der
Ja,
Serie. Also wenigstens schon mal so ein Glimpse in eure Einschätzung. Ihr müsst jetzt noch nicht alles sagen, wie
das
ihr es
große
fandet,
Statement. Ja,
aber.
ich bin zufrieden, finde, die Serie ist von der Inszenierung her unter ihren Möglichkeiten und Erwartungen geblieben, aber die letzte Folge hat mich emotional so sehr abgeholt wie schon lange nichts mehr.
Die anderen?
Also ich
Ja,
bin
also
sehr.
ich fand. Ja?
Nö, mach du.
Okay, also ich muss sagen, es hat also meine Erwartung, also Erwartung oder sagen wir so Hoffnung, die ich reingesetzt habe, zarten Hoffnungen, dass es also so diesen Rebels-Vibe haben würde, den ich sehr mochte, hatte erfüllt. Es gab so ein, zwei Längen, so ein paar Sachen, wo ich dachte, so ja, das hätte jetzt irgendwie vielleicht, war ein bisschen langweilig, wie auch immer, aber es gibt es ja überall, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ansonsten gab es halt einige Dinge da drin, die ich schon länger in Star Wars endlich sehen wollte und die ich gekriegt habe. Und ich das Gefühl habe, so, yay, genial. Und dann Storyline, diese spezifische Sache, wundervoll.
Also ich bin sehr zweigespalten, ist man glaube ich immer, wenn man gespalten ist. Auf der einen Seite finde ich, haben
Kannst
wir
du auf drei
viel.
gespalten sein oder vier gespalten sein?
Auf der einen Seite haben wir viel mehr bekommen, als man vielleicht so im Vorhinein erwartet hatte und auch interessantere Dinge bekommen, die man, als man
Ja.
vielleicht erhoffen konnte. Also so für den Star Wars Lore, finde ich, wurde jetzt doch echt noch so einiges geboten und was so an Charakteren und Figuren noch so ausgespielt wurde. Und auf der anderen Seite, finde ich aber, leidet das Ganze unter einem wirklich verstörenden Maß an mangelnder Qualitätskontrolle. Also ich kann mich selten an irgendetwas im Prime-Fernsehen erinnern, was solche Qualitätssprünge innerhalb von Sekunden, Minuten, Einstellungen hat, von Laientheater bis hin zu Shakespeare. Und da bin ich ein bisschen ratlos, wie das bei so einem Multimilliarden-Dollar-Franchise passieren kann und wie
werden wir ja vielleicht noch drüber reden.
Bist du nicht allein, glaube ich.
Christopher?
Ja, also ich bin, wie bei allen Sachen, fand ich jetzt überhaupt nichts an dieser Serie schlimm oder wo ich mäkeln würde. Ich fand sogar ganz gut, dass sie sie vielleicht so ein bisschen zurückgenommen haben und nicht dieses epische Spektakel gemacht haben, wie man es vielleicht von einem Episode 3 Obi-Wan gewohnt wäre, sondern dass es mehr so eine introspektive Serie war, die sich sehr viel damit auseinandergesetzt hat, was Obi-Wan fühlt und wie er so drauf ist, und es sehr viele Szenen gab, wo man die einfach nur dafür da waren, um seine innere Gefühlswelt zu zeigen, und man sich dafür manche Sachen geschenkt hat von den Wänden und Decken springenden Schwertkämpfen, die es ja dann doch auch gegeben hat. Aber ich glaube, viele Leute hatten halt erwartet, dass mit Obi-Wan das Barocke der von Episode 3 zurückkommt, also dieses Überladene.
Wow, sehr gut.
Das barocke CGI von Episode 3, würde ich es nennen. Und das ist ja hier fast schon eine Meditation auf Obi-Wan. Mhm. Und das hat mir sehr gefallen, aber ich kann durchaus verstehen, warum es einigen Star-Wars-Fans nicht gefallen hat.
Na, dann kann ich ja meine Faustabwehr hier wieder runternehmen. Ich dachte schon, ich muss das hier heute mit meinen Fäusten gegen euch verteidigen, weil sehr viele Leute in meinem Umfeld irgendwie sehr negativ über diese Serie geschrieben haben. Und ich muss es sagen, bin richtig in love. Ich habe ja immer eine sehr emotionale Herangehensweise, auch an diese Star-Wars-Produkte. Und lass mir dann immer gerne von euch die ganzen Einordnungen in Kanon und ist das jetzt wirklich wichtig gewesen, dass es genau so und nicht anders passiert ist und so. Das ist ja gar nicht so sehr meine Herangehensweise irgendwie, sondern ich muss das fühlen. Und seit Last Jedi, also ich würde fast sagen, nach Last Jedi ist es mein zweitliebstes Star Wars Produkt, was es ab jetzt da draußen gibt. Ich muss es natürlich noch ein, zwei Mal schauen, um das zu bestätigen, aber ich finde es schon ziemlich geil. Ja, ich habe natürlich auch zwei, drei kleine Kritikpunkte, aber über die sprechen wir dann später.
Ja, ich habe mal so auf Meta-Ebene, es ist keine Kritik, sondern es geht mehr so eine Frage, die ich mir selbst stelle. Und zwar, wir wissen ja, wie Star Wars oder auch Star Trek und so weiter, du sagst es ja, das Wort Produkt, das hat es mir eben wieder diese Gedanken in Erinnerung gerufen, Becky. Und zwar habe ich irgendwie gedacht, so ja, es ist natürlich klar Corporate Media, wie man auf amerikanisch-englisch so schön sagt, also von großen Firmen produzierte Medien und Konzernen, aber andererseits ist es ja trotzdem Kultur, und es sind ja Dinge, die auch sehr viele kreative Leute dahinter stecken und so weiter. Und auch das Wort Franchise, ich versuche das mittlerweile selbst für mich, das ist nur etwas, ich rede jetzt nur von mir und nicht perspektiv, sondern ich möchte noch wissen, was ihr dazu denkt. Spreche ich ja halt eher einfach von Universen oder halt so, Erzähluniversen, und spreche dann halt intern halt von den einzelnen, sei Serie, Bücher, Film, das sind Inszenierungen oder halt Geschichten. Wie findet ihr das? Weil für mich, ich möchte das Kultur trotzdem, also versuche ich verbal aus dieser Corporate-Sache rauszunehmen, obwohl ich weiß, dass es das ist. Aber es ist für mich so eine Art, ja, ein bewusstes Rausnehmen, ein bewusstes Kontextualisieren, dass wir es trotzdem mit Kultur zu tun haben.
Gleich hier die ganz großen Metathemen am Anfang.
Ja, nicht schlecht. Ich weiß, das war eine Bombe, ich weiß.
Im Hintergrund scrolle ich gerade durch unser Sendungsdokument und gucke, wo ich überall Produkte geschrieben habe.
Das ist nicht schlimm. Ist keine Kritik, es geht wirklich nur darum,
ich
dass
weiß
ich mache, dass du Gedanken machst.
Ja, ja, ja.
Also ich finde das ganz spannend. Ich ziehe mal da ein anderes Disney-Produkt mit rein, nämlich Frozen. Da hatten wir jetzt erst nämlich neulich drüber gesprochen. Das ist eine kleine Abschweifung, aber ich werde mich in Grenzen halten. dass Frozen als Kulturerzeugnis ja einen unheimlich wichtigen Impact hatte auf die gesamte Kultur um sich herum. Also man kann nicht von der Hand weisen, dass Frozen mit einem Film eine ganze Generation geprägt hat. Also unabhängig davon, dass es an diese Leute vermarktet wurde, glaube ich, hat das viele Leute auch einfach intrinsisch erreicht. Also schon ein wichtiges Kulturprodukt.
Wie etliche andere Disney-Filme vorher auch, aber ja.
Ja, aber also
Dschungelbuch,
genau.
Ja. Aber in der Liga spielt es halt auch. Ja.
Aber bei was ich anders finde als bei Dschungelbuch, ist es, dass bei Frozen drumherum eine nie davor dagewesene Vermarktungsmaschine angelaufen ist, wo du wirklich alles im Frozen-Branding bekommen konntest.
Ja, inklusive Mandarine.
Genau, von der Mandarine bis zum Haus. Kannst
ich glaube aber, da habt ihr ein bisschen jetzt die Gnade der späten Geburt. Das habe ich bei König der Löwen schon genauso empfunden. Ja. Das war das letzte Star Wars Mal, dass ein Disney-Film so
durchgebracht
hat, wenn wir jetzt im Disney-Kosmos bleiben.
Genau, aber greifen wir jetzt weiter. Vor allem Disney kann das sehr gut. Ein extrem wichtiges Kulturprodukt erschaffen und dieses Produkt auch verkaufen. Da ist, glaube ich, haben wir die Dichotomie von Disney-Produkten, dass es immer ein Kulturprodukt ist und dass sowohl die Kultur als auch der Produktaspekt immer extrem stark ist und deswegen Disney wahrscheinlich einfach der größte Konzern der Welt, also Medienkonzern der Welt ist. Also es kommt ja nicht von ungefähr. Mit bezahltem Marketing kannst du nur so viel erreichen. Frag mal Amazon. Und deswegen ist das eine interessante Frage, aber ich glaube, das ist einfach das Kernproblem von Kapitalismus.
Dass eben genau
jegliche Kultur im Kapitalismus auch immer ein Produkt sein muss, um zu bestehen.
Ja. Weil ich versuche das halt gedanklich eben, genau deswegen versuche ich da gedanklich so was reinzusetzen, für einerseits Bewusstsein und dann auch für mich zu trennen. Ja, es gibt dieses Kulturgut, das dann kapitalisiert wird als Produkt mit dem ganzen Merch und den ganzen Sachen, weil Star Wars, es gab ja sogar als kurz bevor Force Awakens rauskam, gab es ja so ein Meme, weil das irgendwie auch so ein Haufen Produkte quasi von der Mandarine bis zum Klopapier und so weiter, alles mit Force Awakens, also quasi alles Mögliche mit vermarktet worden ist. Und es dann hieß Disney Calm Down und dann eben so die möglichen Sachen gefunden worden sind, um das dann zu posten. Also ja, und das ist halt das ist so, ja, und genau mit dem Gedanken will ich halt das eher dazu nutzen, es ist halt eben zu sagen, hey, wo ziehen wir das raus, was wir Kultur finden? Und wo machen wir die Grenze und sagen, ja, und da fängt halt das Produkt an. Ich finde, das ist vielleicht nicht unspannend.
Ich find den Gedanken ganz charmant, weil er ja so eine gewisse romantische Ebene auch reinbringt. Ja, so das
romantisch!
Das Kunstwerk.
Romantisch, charmant. Ich kenne diese Steine, sorry, aber diese Art zu sprechen kenne ich halt so. Ich ist mal ein bisschen Hintergrund. Ich war länger in der Kulturpolitik unterwegs als wissenschaftliche Referentin und immer wenn also wir aus unserer Fraktion damals so wirklich wichtige politische Dinge angesprochen haben, kamen dann so CDUler und FDPler, sorry, no shade, das ist eine sehr charmante Idee, die sie haben. Ach ja, oh schön. Und wirklich sagen, wie romantisch und so weiter. Und wir sitzen da und wir hatten das völlig anders auseinanderklamüsert, dass es ziemlich ernst war. Und die haben das also dann so damit so infantilisiert für uns. Ich weiß, ich unterstelle dir damit nichts, aber ich habe halt gerade ein Flashback gehabt.
Das war nicht mein Ziel. Gut. Wenn wir jetzt von einem Begriff wie, sagen wir mal, Kulturindustrie sprechen, dann kann man natürlich jetzt sagen, okay, wir meinen jetzt genau diese ganze Vermarktungsmaschinerie drumherum und was dann alles noch irgendwie dran und drüber und hinter gehängt wird. Aber ich glaube, wo man sich doch ein bisschen vorhüten muss, ist, dass eben auch der Produktionszusammenhang eines Kunstwerkes in diesem Fall schon industriell ist. Und das zu ignorieren, ist, glaube ich, nicht besonders clever so, sondern da hängt halt ein riesiges Studio hinter und es werden Entscheidungen getroffen und es werden Entscheidungen nicht getroffen und es werden Budgets bewilligt und es werden Budgets nicht bewilligt und Schreiber werden eingestellt und wieder entlassen und das ist am Ende eben wirklich nichts anderes als ein Industriebetrieb. Und ja, ja. Den Zusammenhang, finde ich, kann man dann nicht so ausblenden. Dass das Merch drumherum, da bin ich bei dir, who cares, ja. Jeder hat irgendwie das Recht, irgendwie Geld zu verdienen, wenn er das irgendwie möchte. Aber die Art und Weise, wie ein Kunstwerk entsteht, ist hier in dem Fall dann eben doch sehr unterschiedlich versus irgendein Autor setzt sich hin in seine einsame Hütte und schreibt den großen Roman des 21. Jahrhunderts.
Ja, oder es gibt Autorengruppen, die gibt es ja auch, AutorInnen. Mhm. Ja, aber ich weiß, was du meinst, natürlich. Ich wollte damit genau das sagen, wo ich gesagt habe, verschiedene kreative Leute, natürlich, ja, ist das ein industriell, weil das war es bei Disney schon immer. Ich sage jetzt nur die ganzen Animationen, die halt damals noch per Hand gingen und es halt so große Hallen gab von Menschen, die da animiert haben oder halt die ganzen Zeichentrick-Dinge gemacht haben. Das ist völlig klar. Bei mir geht es halt darum, genau das, obwohl sie in dieser industriellen Umgebung sind, das trotzdem zu ehren, so eine Art Defiance, so eine Art Trotzigkeit dazu zu sagen. Ja, ich weiß, dass es zwar in die industrielle Umgebung ist und wir halt so eine Firma, keine Ahnung, in Abteilungen, wie sie da in Büros sitzen und das dann quasi rauschurnen, aber trotzdem diese kreativen Geist von Leuten, die da reingehen und die Inhalte lieben und deswegen da arbeiten, das will ich halt damit ehren. Das ist genau das, kannst du halt nochmal auseinanderklamüsern und das anerkennen, obwohl die Umgebung so ist.
Es sei denn, sie machen so viele Fehler.
Und
keiner sagt es ihnen.
Oh, dann bin ich gespannt, was du denn sagst, was da für Fehler waren. Wirklich, meinst du jetzt ernst? Nicht ironisch.
Dafür sitzen wir hier.
Genau. So, Max Snyder, fang uns mal wieder ein.
Ja, fang uns ein. Sonst fangen wir an, weiter auf der Meta-Ebene, im Forschungs-Meta-Ebene.
Genau, ich glaube, wir haben jetzt soweit so grob unsere kurzen Eingangsstatements alle abgegeben zu, sind wir zufrieden oder nicht? Und ich hörte ein insgesamtes Ja, aber heraus. Und das stimmt mich auch schon mal fröhlich, dass wir jetzt hier keinen tief analytischen Miesepeter dabei haben oder also es gibt sehr viel schöne Sachen auch und was Ralf auch vorhin schon angesprochen hat, es gibt so ganz fantastische Szenen, so Stichwort Balkonszene, und dann wird in derselben Folge irgendwie gewechselt und dann passieren wieder Sachen, wo du denkst so, irgendwie haben in der Folge zwei verschiedene Teams da gearbeitet.
Aber jetzt sag doch mal, was das genau ist. Ich verstehe nicht, was Ralf und du immer an diesen Qualitätssprüngen, woran ihr das festmacht. Ich hätte gerne mal konkrete Beispiele. Also, gerne.
Machen wir doch mal eine Sache, wo wir wahrscheinlich innerhalb von 10 Sekunden Einigkeit haben. Ich kann mich an kein kulturelles Ereignis erinnern, was so viele so dramatisch schlechte Verfolgungsjagden hatte. Handwerklich miserabelst. Ja. Und wir dachten alle schon, bei Book of Boba Fett hätten wir eine wirklich schlechte Verfolgungsjagd. Ja, ich erinnere an
Da waren wir uns einig.
An dieses Vespa-Wettrennen, was uns hier geboten wird.
Ich möchte daran erinnern, dass ich das Vespa-Wettrennen schon damals vehement verteidigt habe.
Also ich muss sagen, da ich Verfolgungsjagden marginal bis uninteressant finde, blende ich sie aus und kann daher keine Qualität.
Völlig d'accord, dann drehe ich sie aber nicht. So, wenn sie mich als Regisseurin, ich möchte auch ein bisschen ausreden mal, mein Argument. Ja. Danke. So, wenn sie mich als Regisseurin nicht interessieren, und das scheint mir der Fall zu sein, dann inszeniere ich sie nicht. Oder ich gebe sie irgendeinem Second Unit Menschen, der irgendwie auf Action spezialisiert ist und zumindest irgendwie eine Grundahnung von Plausibilität von Verfolgungsjagden hat. Ja, weil wenn jetzt also ein 10-jähriges Kind in einem Wald vor 3 gefürchteten Kopfgeldjägern davonläuft und jeder von denen nur den Arm ausstrecken müsste und er würde sie fangen. Und diese Szene wird uns trotzdem irgendwie 40, 50 Sekunden gezeigt, ohne dass es also irgendeine die geringste Plausibilität hat. Das schmerzt hart. Ja, genauso die allererste Szene in der Bar, wo der fünfte Bruder, der gesuchte Jedi in den fünften Bruder reinläuft, so, und der verzieht noch nicht mal eine Grimasse, sondern lässt den links an sich vorbeilaufen. Es fehlte eigentlich nur noch so dieses Comic Relief, dass er von seinem dicken Bauch abprallt, ja, und er trotzdem nicht gefangen wird. So. Und wir können jetzt also wirklich, es gab, glaube ich, irgendwie 4 oder 5 Verfolgungsjagden-Szenen und alle sind schlecht. Handwerklich richtig, richtig schlecht. Und das hätte denen irgendjemand sagen müssen. So, weil das ist ganz offensichtlich. Also muss man auch, das kann man das Internet leer lesen. Niemand verteidigt eine dieser Verfolgungsjagden. Dann lasse ich es halt bleiben. Ich muss, ich kann eine Star Wars-Geschichte ohne jede Verfolgungsjagd erzählen. Das ist gar kein Problem.
Da muss ich so ein bisschen jetzt auch beispringen, was jetzt Becky auch, glaube ich, machen wollte. Also bei zumindest einer Szene, bei den wo, ich glaube in Folge 5 oder 6, Vader auf seinem Sternkreuzer da das Schiff der, ja, noch nicht Rebellen verfolgt. Da würde ich noch so gelten lassen, so dieses Ding so, naja, Vader weiß, er kriegt sie so oder so und zögert das jetzt so ein bisschen hinaus, um einfach nur die Leute auf dem Schiff da
foltern. Das war schon fast eine harte, ironische Persiflage von Episode 8, ja, mit der Raumschiff-Verfolgungsjagd aller Zeiten, ja. So, und ein gigantischer Sternzerstörer, ja, tuckert hinter diesem lahmen Frachter her, ja. So, der, also, was hat denn dieser Frachter wohl für Schilde, ja? So, der Sternzerstörer ballert schon aus allen Rohren. Und trotzdem sagt dann der Sturmtruppen-Captain, oh, verdammt, ihre Schilde. Dann erhöhen sie halt die Feuerkraft, ja? So, auf die Idee hätte man ja auch schon mal vorher kommen können, wenn die Schilde halten, ja? Nutzt dann natürlich trotzdem nichts, ja? So, und was für eine Seelenruhe haben dann alle noch auf diesem auf dem Transporter, ja, was für die kriegen viele lange Abschiedsgespräche dann Obi-Wan noch hätte. Ich denke jetzt, Leute, da prasselt irgendwie Laserfeuer, ihr müsst schon längst kaputt. Also das ist komplett implausibel.
Ja,
das stresst mich total beim Gucken.
Kann ich mal wissen, was du gut fandest?
Nein, wir bleiben jetzt erstmal bei den Verfolgungsjagden.
Genau, ich sollte, also die Spielregeln waren, ich sollte etwas nennen, was mich, wo ich wirklich eklatante Defizite in dieser Serie sehe.
Also auch zu dieser Ruhe der Leute auf dem Schiff hörte ich auch den plausiblen Grund so, naja, was bekommen die davon mit, irgendwie, dass ab und zu grob mal das Schiff irgendwie rüttelt, weil sie einen Schuss abkriegen, aber sie sehen ja nicht irgendwie, wie weit jetzt der Sternjäger von ihnen, der Sternenkreuzer von ihnen entfernt ist oder nicht, oder da gibt es irgendwie an der Seite Fenster, ja, da siehst du ein bisschen was, aber ja, viel sehen die da, kriegen die ja nicht mit, sage ich jetzt mal. Ne? Und ansonsten versucht ja da der Captain so ein bisschen so die Leute in Schach zu halten, so, ja, alles gut und gleich geht's los sozusagen, gleich sind wir soweit, TM. Und ja,
das findest du jetzt gut oder das findest du einfach in Ordnung?
Ja, das fand ich so, ja, kann man irgendwie unter, ja, geht so buchen. Also was ich fand es aber trotzdem komisch irgendwie, dass es so lange ist oder dass man zumindest nicht irgendwie ein paar, statt der Sternzerstörer da irgendwie versucht, auf dieses kleine oder nicht ganz so kleine Ziel zu ballern, warum nicht eine der zahlreichen T-Jäger oder so da aus der Bucht losgelassen wird. Ich fand jetzt auch beim Rewatch komisch, dass auf den Folge 5 auf dem Planeten.
Ja,
auf Folge 5 auf dem Planeten da nur zwei Shuttle-Schiffe irgendwie losfliegen, statt mal irgendwas Größerem oder so. Also noch so ein bisschen mehr Manpower losgeschickt wird.
Moment, an welcher Szene meinst du jetzt?
Wo die auf dem Planeten landen.
Folge 5, als sie auf dem Planeten landen.
Achso, nicht wo sie weg. Ja, okay. Mhm.
Genau.
Ja, also mir sind ja ehrlich gesagt diese militärstrategischen Sachen immer. Da habe ich halt nicht so den Blick für. Deshalb kann ich mich da vielleicht nicht so drüber in Rage denken. Ich würde aber gerne was zu der ersten Verfolgungsjagd mit Young Leia sagen. Weil es mag sein, dass es an einigen Stellen übertrieben ist, wie sie es schafft, vor den Kopfgeldjägern wegzukommen. Aber diese Szene hat ja neben dem, dass Leia wegläuft, ganz viele andere dramaturgischen Sinn. Also es geht ja darum, dass ganz viele Charaktereigenschaften wir als Leute, die Old Leia sozusagen kennen, wir schon alleine in Leia rennt 50 Sekunden vor Kopfgeldjägern weg, in dieser Young Leia entdecken sollen und quasi unsere Beziehung, die wir mit Old Leia schon haben, jetzt auch hier mit Young Leia aufbauen können. Und das, finde ich, funktioniert in dieser Szene ausgezeichnet. Also man fiebert sofort mit ihr mit, man sieht, wie sie halt diesen, ja, so eine Mischung aus Schalk und eine kluge Idee zu haben und dann halt unter irgendwelchen Ästen durchzurutschen, wo die anderen nicht durchpassen und so weiter. Und also ich finde, da kommt schon einiges rüber über diese Person.
Ja, und vielleicht sind die auch nicht irgendwie die besten Kopfgeldjäger, sondern halt irgendwelche Dullis, die Reva oder irgendwer anders da angeordert hat oder angeheuert hat. Ja. So die, das waren die ersten, die irgendwie reagiert haben auf den Gesuch am Steckbrett so.
Ja, und ich sage jetzt mal zu Becky noch genau dazu halt, also ich finde, es war für mich plausibel, weil da ist das Element des Chaos eines Kindes dabei. Ein Kind hat eine andere Logik in so einer Verfolgungssituation, in so einem Film auch, als Erwachsene. Und es ist kleiner, es kommt eben, wie Becky, du ja gesagt hast, anders hin, es flieht anders, es reagiert anders. Und daher sind halt diese drei Erwachsenen, die jetzt auch, wie man halt auch mitgekriegt hat, nicht alle 100% mit an Bord mit der Idee. Der eine kritisiert das auch so, sagt auch so, hey, warum soll man jetzt hier ein Kind entführen? Mhm. Und da fand ich das halt nicht so unplausibel. Da fand ich das später bei diesem Planeten so ein bisschen seltsamer, wo ich dachte so, hä, warum wollen sie jetzt diese Luca aufmachen zum Wegfliegen, obwohl da so ein Sternverstörer drüber ist. So, da habe ich auch gedacht so, okay, was ist da los, Leute? Aber egal, weil mir sowas sonst wurscht ist. Und dann halt bei der Young Leia, was halt auch für mich so ein bisschen mit drin war, war natürlich so diese Tolkien'sche, die Hobbits rennen vor den Schwarzen, vor den Nazgul weg. Mhm. Und also wenn du dir das auf der Ebene anguckst, da hat das durchaus das eine Plausibilität.
Ich habe überhaupt gar nichts dagegen, dass das Young Leia dort wegläuft und damit relativ lange erfolgreich ist. Ganz im Gegenteil, das zweifle ich überhaupt nicht an. Es ist einfach schlecht geschnitten. Der Schnitt ist schlecht, die Kameraeinstellungen sind schlecht. Du hast diese klassischen Anschlussfehler, dass in der einen Szene ist der Verfolger 2 Meter weg, nach dem nächsten Schnitt ist er plötzlich wieder 10 Meter weg, wo man sich fragt, so hat er zwischendurch jetzt noch irgendwie eine Coke getrunken? Oder es ist einfach, wenn man ein bisschen selber irgendwie von Schnitt und sowas Ahnung hat, merkst du einfach, dass das ist einfach schlampig.
Ah, okay. Ja, okay. Dann hast du da einen anderen Blick drauf, ja.
Naja, Ralf ist ja auch nicht der Einzige, der diesen Blick darauf hat. Also ich habe ja schon am Anfang angedeutet, ne? Das ist ja was man viel liest in diesem Internet, wenn man über diese Serie guckt, was die Menschen so darüber sagen. Ja. Und, aber wollen wir denn vielleicht, wenn wir jetzt eh bei also Leia sind?
Wir halten fest, das einzige Problem, was er hatte, waren die Verfolgungsjagden.
Gut. Und außer sonst, ja. Wenn du sagst, es war zwischen Laienschauspiel und Shakespeare, was war für dich auf Shakespeare-Niveau?
Grundsätzlich fast alles, was Obi-Wan so tut und treibt. Also ich finde, Ewan McGregor, dem merkt man an, dass er diese Chance jetzt auch nutzen wollte. Weil also ich der glaube, hatte sehr er drauf, hat ja. sehr präsent, dass die Prequels eben dann doch nicht Universal Praise erhalten haben und hat, so wie ich ihn einschätzen würde, hinterfragt er sich da auch selber. Er hat ja auch relativ viele Interviews gegeben, dass dieses ganze Bluescreen und Greenscreen-Film ihn irgendwie demoralisiert hat, weil man nie wusste, so in was für einem Ambiente spiele ich eigentlich hier gerade und was soll ich mir alles vorstellen. Ja. Sondern es war jetzt halt mit der Volume-Technik jetzt viel, viel einfacher für ihn, hat er auch gesagt. Aber ich finde, man merkt, er hängt sich richtig, richtig, richtig rein. So, er will es jetzt wirklich, diese Figuren nochmal wirklich auf den Pott setzen und sagen, so, das ist genau dieser Obi-Wan in dieser Entwicklung, die er jetzt hier in dieser Serie macht. Also da würde ich sagen, das ist total Weltklasse, das funktioniert immer, wenn er zu sehen ist. Und das ist aber halt leider nicht bei allen so der Fall.
Ja, er hat ja diesen Tier, auf dem er da reitet, in der Serie hier, hat er ja einen Namen tatsächlich gegeben, ne? Und hat auch in Interviews erzählt, dass es in Episode 3 damals einfach nur stumpf so ein Bock war, quasi, auf dem er saß. Also so ein aufgebautes Ding irgendwie. Da war gar kein echtes Tier. Und das fand er irgendwie sehr doof irgendwie. Und fand es jetzt sehr schön, dass hier in der Serie ein richtiges Tier, Kamel vermutlich, irgendwie benutzt wurde. Und er dem auch einen Namen gegeben hat und so.
Ich kann mal kurz sagen, wen ich noch richtig gut fand, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, war Indira Varma, die Teller gespielt hat. Die fand ich mega, die hatte für mich so eine Präsenz, die war ja gar nicht, also sie war ja nur in, glaube ich, 2 von den 6 Folgen überhaupt zu sehen und ist in 3 meinem Kopf irgendwie so eine, in der 3, 3. ist sie auch schon dabei, ihr habt recht. Und die hat irgendwie für mich so eine präsente Rolle in dieser Serie gespielt, obwohl sie quasi nur in der Hälfte der Folgen dabei ist. Also die fand ich wirklich auch ganz fantastisch und machen wir vielleicht auch gleich das nächste Metathema mit auf. Es gab ja von dem schlimmen Teil des Star Wars Fandoms.
Ganz kurz noch zu Indira Varma meinen Appreciate dazu geben. Ich fand sie auch sehr, sehr toll und vor allem auch die Überraschung, dass sie gar keine böse spielt. Also sie hätte ja auch genauso gut eine richtig fiese imperiale Soldatin sein können, ne? Also sie spielt ja oft so Rollen. Wir kennen sie ja aus Game of Thrones oder noch ein bisschen vorher aus Luther auch. Und fand aber schön, fand gut, dass sie die imperiale Soldatin, die nie das war, was sie zu sein schien, so gut rübergebracht hat. Und also man hat ihr das auch abgenommen, ne? Dieses ihre Geschichte.
Ich fand die Figur auch ziemlich gut. Ich fand aber, sie hat einen sehr unglücklichen Einstieg bekommen, weil das ist auch wieder so eine komplett implausible Szene gewesen. Also wir erinnern uns, sie fahren da in dem Transporter auf diese Laserschranke zu, wo man links und rechts dran vorbeilaufen konnte.
Ja, ja.
So, und dann macht Obi-Wan macht Obi-Wan mit wirklich wenig Aufwand 5 Sturmtruppler nieder und öffnet die Laserschranke, fährt weiter. So, jetzt kommt der nächste Sturmtruppler-Transport, wo genau 3 Sturmtruppler aussteigen und er ergibt sich. Ja, so, damit sie den dann in den Rücken schießen kann und von daher als Charakter irgendwie eingeführt ist. Ich meine, what the fuck? Ja. Vorher hat er kein Problem, in einer viel schwierigen Situation sich gegen 5 durchzusetzen, und später kapituliert er vor 3 von den Hanseln. Was soll denn sowas? Wer denkt sich sowas aus? Das kann ich doch mit ganz wenigen handwerklichen Kniffen, kann ich sowas doch plausibel erzählen. Genau dieselbe Geschichte. Und jetzt sagt nicht, das ist Militärtechnik. Das ist einfach.
Nee, man kann nichts dagegen sagen, was du sagst, Ralf, aber es ist halt was mir nicht auffällt beim Gucken.
Ja.
Das beschäftigt mich überhaupt nicht, wenn ich so eine Serie gucke. Deshalb kann ich so schlecht jetzt irgendwie was dagegen sagen. Ja, ich glaube dir das alles, dass man das mit Drehbuchdurchgängen und was weiß ich wahrscheinlich logischer hingekriegt hätte, aber mir fällt sowas halt einfach nicht auf.
Ja.
Es ist auch, glaube ich, einfach eine Frage der Befindlichkeit, weil bei solchen Szenen denke ich mir, naja gut, das hätte jetzt in der Realität wahrscheinlich nicht so enden müssen, aber es war einfach das Plot-Device, um die Geschichte voranzutreiben. Und da kann ich dann doch mein Belief so suspenden, dass ich sage, na gut, das ist jetzt nun mal so passiert und es hat die Geschichte vorangebracht. Und das geht mir auch ganz häufig so bei Sachen so, warum erklärt der jetzt nicht nochmal das? Na klar, weil es nochmal den Zuschauer erklärt werden muss. Oder warum gibt es bestimmte Requisiten, die eigentlich alles in einen Computer gepackt werden hätten können, weil halt Requisiten im Film besser aussehen, wo ich dann mir immer denke, naja, das macht jetzt nicht so viel Sinn auf so einer realen Ebene, aber es ist halt, keine Ahnung, ein Plot-Device oder ein MacGuffin, was gut funktioniert in einem Drehbuch. Und ich kann durchaus mir vorstellen, dass man da drauf empfindlich reagieren kann, aber ich weiß jetzt nicht, ob mich bei Star Wars das so stört, wo Leute mit Lichtschwertern rumlaufen. Also da passiert schon so viel Unwahrscheinliches, dass ich mich an solchen Themen gar nicht mehr aufhänge.
Ja, also das Ding mit der Schranke, das fand ich auch komisch, da hat es irgendwie gereicht, per CGI, das haben wir ja schon mal gemacht, noch einen Felsen irgendwie rechts und links hinzubauen, also diese Barrikade einfach. Da,
also das mit der Schranke ist mir auch aufgefallen.
Also zu Fuß kann man die super leicht links und rechts überwinden. Klar, mit einem Fahrzeug natürlich nicht so, aber ja, das war schon so irgendwie, das ist mir beim ersten Mal schauen schon so aufgefallen, ich so, Okay, na gut, ja.
Ich dachte erst, der wollte halt das Fahrzeug dann kapern, ja. Um dann halt mit dem Fahrzeug weiterzufahren. Und deswegen, also da tatsächlich habe ich kurz gestutzt, weil ich dachte so, ah, der macht die Schranke kaputt, damit er dann das Fahrzeug nehmen kann. Kluger Junge.
Ja, tut er nicht.
Überrascht war ich vorher von der Szene, wo dieser Stormtrooper da runterfällt und der von der Schranke zerteilt wird, war ich so, oh, okay, auf dem Level von ja, Gewalt in Anführungsstrichen sind wir jetzt, okay, interessant.
Ja, also ich versuche nochmal meinen Schmerz nochmal irgendwie ein bisschen anders zu verargumentieren. Ich finde, wir sind im Bereich von Serien halt nicht mehr irgendwie im Jahr 2000 oder im Jahr 1980 oder sowas, sondern wir haben im Jahr 2022 einfach andere Ansprüche daran, wie Prime-Serien geschrieben sein müssen. So, und wir alle haben, oder also diejenigen unter uns, die es halt geguckt haben, haben irgendwie eben wahrgenommen, bei Game of Thrones sind eben die letzten beiden Staffeln einfach nicht mehr so elegant geschrieben wie die davor. So, das war einfach, man konnte das immer noch cool finden, man konnte das alles ausblenden. Ich habe das auch bis zum Schluss ziemlich hoch gefeiert. Aber ich kann mich nicht verschließen, dass es vorher einfach alles viel eleganter war. Vorher muss ich eben nicht über ein Plot-Device nachdenken, überhaupt über diesen Begriff, ja, sondern es fließt eben eine Geschichte, so. Und Breaking Bad, ja, das fließt von vorne bis hinten. Da komme ich überhaupt gar nicht in solche Gedankengänge rein. So, und ich frage mich immer so, warum kann das nicht auch bei Star Wars so sein? Ja, dass man da eben dann wirklich mal die Besten der Besten der Besten als Drehbuchschreiberinnen anheuert und dann wirklich so viele Iterationen macht, bis das Ding einfach mal wirklich Weltniveau hat. So, das Geld ist doch da und das Interesse der Fans ist doch auch da. Und dann kann ich mir solche Sachen, finde ich, nicht erlauben. Also ich kann das trotzdem alles feiern. Ich sehe auch, dass das in fast allen Star Wars Filmen und Produkten immer irgendwie diese Schwächen und diese Löcher gegeben hat. Und ja, da wird mit Lichtschwertern rumgewedelt, aber ich finde, so 2022 hätten wir doch vielleicht auch noch mal was Besseres verdient. Wir haben ja hinterher noch sowieso als weitergehen.
Ein Punkt dazu. Ich weiß, wann ist das letzte Mal, dass du eine Serie von 1999 dir angeschaut hast? Ich habe nämlich das Gefühl, dass hier der gleiche Effekt einsetzt, den man von alten Spielen kennt, dass man
Videospiele meinst du?
Videospielen, dass man meistens das wesentlich hochqualitativer im Kopf hat, als es dann wirklich war und dann da meistens das Remake das genau widerspiegelt, was man im Kopf hatte und die Originalversion wesentlich schlechter aussieht. Also wenn für mich ist so eine alte Serie auf dem Level wahrscheinlich sowas wie Xena oder Stargate oder so, wo, glaube ich, trotzdem auch solche Schnitzer an Obi-Wan noch weit über dem stehen, was damals an Produktionsaufwand betrieben wurde. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, das hat gute Star-Wars-Tradition. Also ich meine, es hat angefangen mit dem Sturmtruppler, der sich im Todesstern den Kopf löst.
Ja.
Und ich finde, das ist eine gute Tradition, die man fortführen sollte.
Ja, vor allem, weil sie es halt manchmal auch eben nicht so ernst nehmen, weil gerade jetzt Star Wars hat klar auch ernste Geschichte, großes Theater, Mythologie, aber es ist auch Camp, da ist halt auch so, ja, so ein bisschen was Unplausibles, Albernes dabei und es ist halt nicht so eine, es ist eine Prime-Serie, aber es ist in einem völlig anderen, ja, Segment als irgendwelche, ja, Serien, die hier genannt worden sind, die, ja gut, wo ich nicht viel zu sagen kann, weil ich sie oft nicht gesehen habe, weil sie nicht mein Ding sind. Und daher kann ich da diese Vergleiche halt gerade nicht ziehen. Also deswegen, ja.
Ich finde es ganz interessant. Ich habe gedacht, wenn wir über diese Szene mit der Laserschranke reden, hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt darüber reden, dass das ein Fehler ist, sondern ich hätte darüber gedacht, dass wir darüber reden, ob der Humor darin gelungen ist oder nicht, weil ich das für vollkommene Absicht gehalten habe, dass ich als Zuschauerin hinterher merken sollte, da hätte man ja auch rumlaufen können und ich mich dann halt fragen kann, okay, ist das jetzt guter Humor oder kein guter Humor? Und dass das jetzt eher der Diskurs ist, den wir darüber führen würden.
Das drum rumlaufen stört mich gar nicht in der Szene, weil hat Max Nader ja schon gesagt, diese Schranke ist dafür da, dass da keine Transporter durchfliegen.
Autos, ja.
Und den Ziel erfüllt sie so und das konnte ich kaufen an der Stelle, ja. Aber halt die Sturmtruppler-Szene danach, die kann ich nicht kaufen. Weil das ist auch überhaupt nicht in Character von Obi-Wan, dann zu sagen, ach verdammt, ja, bisher bin ich gekommen, aber jetzt, also sorry, was soll ich denn jetzt noch machen?
Aber so ist doch Obi-Wan die 90% der Serie drauf. Was soll ich denn jetzt noch machen? Was hat es überhaupt noch für einen Sinn, dass ich überhaupt noch mich morgens
ins Bett gelegt. Der hadert doch so mit sich. Also der ist ja von Anfang an, also ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen so nach hinten drehen, muss ich sagen, da war auch ein sehr schöner für mich Meta-Kommentar zu Arbeitsbedingungen und auch Arbeit während der Pandemie und diversen Sachen. Also jetzt hier in Deutschland, also für mich war das so, als ob Obi-Wan irgendwie beim Großschlachter gearbeitet hat, der auch hier aus Nord-NRW, ein Großschlachter.
Wir nennen keinen Namen.
Ja, genau, ein Großschlachter aus Nord-NRW, der auch gerade während der Corona-Zeit sehr in die negativen Schlagzeilen kam. Ich gedacht habe, so, okay, jetzt haben sie, hat dieser Großschlachter wohl eine Zweigstelle auf ausgerechnet natürlich Tatooine eröffnet. Und für mich, da war, also ich muss sagen, das war zum Beispiel auch Humor dahinter, weil es war völlig klar, die haben halt diese Fleischstücke und dann geht also die Uhr und alle lassen quasi, machen die Messer
Schichtwechsel,
sauber,
ne?
Stecken rumgammeln. Die weg, Schichtwechsel, und dann gammelt dieses Fleisch da drum. Und das war für mich halt natürlich etwas, was jetzt nicht so groß plausibel wäre. Natürlich müssten sie das Fleisch wegräumen und erstmals, bis diese Teil Fleisch verarbeitet ist, erstmals fertig und dann ist die Schicht fertig oder es kommt halt ein Schichtwechsel und andere Leute kommen dann rein. Und für mich war das ganz klar so fast komödisch, so Hintergrundcomedy.
Ja.
Das ist sowas, was ich jetzt, gehe ich mal ein bisschen ins Interkulturelle rein. Ich bin ja deutsch-britisch und gerade im Britischen und manchmal kommt das auch in Amiland raus. Und ich sehe schon, weil es halt auch, McGregor, Brite, war auch Executive Producer davon. Und diese Szenen, auch mit dem so wie Becky das liest, mit der Schranke oder halt dieser Fleischfabrik, war halt dieses typische englische understated Background-Humor, der nicht fürs Schenkelklopfen da ist, sondern der eher so skurrile, fast bizarre oder ja, so leicht kritisch oder Dinge einfach so albern darstellen, dass irgendwie klar wird, boah, warum sind diese Dinge, wie sie sind? Das sind so kleine Kommentare, die da drin sind, die so Tapetenhumor, also Humortapete, das in Deutschland kennt man das nicht so gut, das ist halt, also wie ich es wahrnehme, dass wenn ich solche Witze wahrnehme, dass es meistens nicht aus dem deutschen Raum kommt und ich vermute jetzt mal, dass, dass es halt vielleicht etwas ist, das nicht so ein Thing ist, dass einem das auffällt, dass es dann anders gelesen wird.
Ganz kurz, was für ein Vieh war das eigentlich, was da zerschlachtet wird.
Ja, das war ein...
War das ein Space Whale, oder?
Ja, das war, glaube ich, nicht so einer dieser Space Whales. Jetzt fällt mir der Name von denen nicht mehr ein. Aber es könnte auch irgendwie... Also es gab so... Spekulationen, dass es also dieses Tier wie halt so ein Sandwal oder so ein Sandfisch sein könnte.
Wie wir in Mando gesehen haben.
Genau, die halt weiter sozusagen Weiterentwicklung sind von ehemaligen Meerestieren, als Tatooine vielleicht auch mal ein Meeresplanet war oder Meere hatte. Und dass das wahrscheinlich so ein bisschen wie so Sandwürmer halt durch die Sande, dass es quasi so Sandwale gibt und davon eben dieses Tier halt geschlachtet, ausgenommen und das Fleisch industriell in praller Sonne unter kleinen Sonnendächern von irgendwelchen armen Leuten auseinandergenommen und ja, vor allem dieses ständige, so diese mehrere Tage hintereinander und du siehst halt immer, die Schicht geht zu Ende, Obi-Wan packt ein, schneidet ein Stückchen ab, niemand sieht es und gibt es dann seinem Opi oder Eopi heißen die Tiere, den Reittier. Eopi, genau.
Also die Szene, die hat mich nachhaltig beschäftigt. Also, wie du ja schon richtig sagst, so nach jeder Schicht packt er seinem Viech noch einen Batzen mit ein. Ja. Ist das eigentlich Teil seines Vertrages oder sind da einfach die Sicherheitsvorkehrungen so ultra lasch? Er hat sich ja noch nicht mal die Mühe gemacht, das irgendwie zu verstecken. Ja.
Ich habe auch gedacht, das ist einfach Teil der Bezahlung.
Ja, oder ist egal, so ist aufgrund der Menge, das geht unter oder da guckt keiner drauf.
muss.
Ich habe das eher gesehen, dass der das so, er ist nicht unbedingt heimlich, aber halt einfach so nonchalant gemacht hat, mhm. in dem Sinne von, es ist weder verboten noch erlaubt. Und wir kriegen ja dann auch beim Auschecken, das also ausstempeln, dass der ältere Mann vor ihm nur die Hälfte ausgezahlt bekommt. Und das ist halt diese Firma, dieser Betrieb quasi auch nicht so ernst nimmt mit der Rechtmäßigkeit. Und deswegen Obi-Wan sich das halt rausnimmt und dass das Grauzone ist. Und er sagt, nee, mir ist es wichtig, meinem Tier noch was zu essen zu geben. Und das resoniert halt auch mit dem, was die der Grand Inquisitor halt sagt, dass der Jedi-Code und die Empathie und Mitgefühl von Jedi halt ja so eingebacken ist, dass sich deswegen die Jedi von selbst jagen und er natürlich dann halt halt natürlich daraus gehend halt eben diesen kleinen in Anführungszeichen Regelbruch begeht, um seinem Tier halt zur Begrüßung noch einen leckeren Happen geben kann. Weil er diesem Tier halt, er hat diesem Tier einen schönen Unterstand gegeben und dann diesem Tier halt eben dieses Leckerli mitbringt. Und so habe ich das gelesen. Mhm.
Ja, das fand ich auch also, schön, dass er seinem Reittier was zu fressen mitbringt, ja.
Aber jedenfalls haben wir unterschiedliche Interpretationen, was nicht gerade auf eine Eindeutigkeit der Szene schließen lässt an der Stelle.
Aber es vielleicht. War halt so ein Meta-Kommentar dieser Arbeitskrise, diese Anti-Work-Bewegung, die es ja jetzt gibt und diese neue, ja eben über das Thema Arbeit generell halt diskutiert wird und wie halt Arbeit organisiert wird, Erwerbsarbeit, Abhängigkeiten und so weiter.
Ja, was du auch angesprochen hast, in der Tat sehr schön fand, dass wir einen guten Eindruck davon bekommen, wie geht's denn Obi-Wan? Und der hat sich ja wirklich total zurückgezogen und hadert wirklich mit dem ganz krass, was da passiert ist und ja, verschließt sich einfach der Realität und ja, lebt ja da auch in dieser Höhle und ja, ist wirklich...
Was meinst, du mit verschließt sich der Realität?
Naja, er hat ja... Also es gab ja so ein bisschen die Diskussion bei Radio Tatooine, kann er mitbekommen haben, dass Anakin bzw. Lord Vader noch lebt und dann halt dann später die Frage, warum hat ihm Bail Organa das nicht gesagt? Wenigstens der müsste das eigentlich gewusst haben, dass es da diesen Lord Vader gibt. Und ansonsten, ja, er lebt ja da in dieser Höhle und ist irgendwie arbeiten und danach kümmert er sich ein bisschen um sein Tierchen und dann reitet er nach Hause, so. Und das war's. Mehr macht er ja irgendwie nicht.
Naja, und zwischendurch guckt er ab und zu, ob Luke noch da ist. Das ist ja seine Realität.
Zwischendurch schaut er bei Luke vorbei, ja, und das war's, so, ne? Also
das ist ja die Rolle, in der er ist in dem Moment, weil, also er ist ja... Ich finde das ja ganz spannend. Er ist ja im Prinzip, zumindest glaubt er das, so ein bisschen The Last Jedi. Also er ist so der eine, von dem er selber weiß, dass er überlebt hat. Es mag noch irgendwo auf der Welt andere Jedi geben, aber er kriegt halt keinen Kontakt mit denen. Und er muss sich jetzt sozusagen selber seine Aufgaben suchen und hat sich entschieden, die Aufgabe, die er allein ohne andere Jedi machen kann und die wichtig ist aufgrund der, ja, wie soll ich sagen, Verknüpfungen, die er mit den ganzen Vorgeschichten hat, dass er sich so ein bisschen jetzt eben in dieser Rolle verantwortlich fühlt, dass diese beiden Kinder und jetzt insbesondere Luke, dass es denen eben gut gehen soll und dass sie beschützt werden. Und da finde ich, also ne, habt ihr, finde ich, ganz richtig gesagt, dass er ist natürlich super hadernd und überlegt irgendwie, wie er da jetzt seinen Beitrag leisten kann. Und auch als dann der eine andere Jedi da ist, den er nicht retten kann und der dann von den Inquisitoren aufgehängt wird, so, das ist glaube ich, für ihn wirklich eine schwierige Situation. Ich hatte nur das vor der Realität verschließen nicht so richtig verstanden. Also weil ich habe das Gefühl, er versucht halt mit der Realität, wie sie sich ihm darstellt, in dem Moment zu agieren und seine Rolle, seine neue Rolle darin zu finden, weil die Rolle, die er sein ganzes Leben vorher gelebt hat, vom Youngling bis zum fertig ausgebildeten Jedi, der dann irgendwann selber Younglings ausbildet.
Meister,
so ungefähr.
Eben, er war ja dann auch Meister.
Also, und dieser ganze, das ist ja nicht nur ein Karriereweg, das ist ja ein Lebenswerk, dem das man da so nachgegangen ist. Und das
da
ist alles weg.
Der Welt verschlossen, also so eremitenmäßig, also nicht unbedingt, also finde ich jetzt eher so zurückgezogen, versucht eben diese neue Situation zu parsen, zu verarbeiten und ist eben nicht dieser quasi, weltgewandt ist das falsche Wort, der galaxiegewandte Jedi-Meister, der sonst überall war und alles kennt und immer auf dem neuesten Stand ist quasi. Und das eben so ein bisschen da natürlich bestimmte Realitäten mit ausblendet. Hast du das vielleicht gemeint?
Ja, genau. Also dieses, es ist vorbei. Also es gibt ja nicht ein Funken der Hoffnung sozusagen, der einer rebellischen Hoffnung irgendwie in ihm, sondern er ist so, Kampf ist vorbei. Und er sagt ja dem anderen da auch, vergrab dein Lichtschwert, lebe versteckt und so. Und schau, dass du nicht auffällst und so. Und ja.
Und ich meine, das ist ja aber auch genau das Spannende. Also das ist ja genau die spannende Ausgangssituation, die es uns möglich macht, hier nochmal eine Geschichte zu erzählen, die so quasi im Star Wars-Universum noch nicht erzählt wurde vorher. Wir haben quasi diesen gefallenen Jedi, der ziemlich viel Schuld auf sich geladen hat, entweder objektiv auf jeden Fall aus seiner eigenen Perspektive, wie er darauf guckt, und der jetzt irgendwie lernen muss, mit dieser Schuld zu leben und seine neue Aufgabe darin irgendwie zu finden. Also deshalb, wenn mich jetzt Leute, die die Serie noch nicht geguckt haben, mit einem Wort fragen würden, mit einem Konzept fragen würden, worum geht's denn in der Serie, würde ich immer sagen, es geht um Schuld, weil ich glaube, dass das prägende Thema ist, was wir eben durch Obi-Wan hier durchgetragen bekommen, durch die Serie. Eben seine eigene Schuld, die er auf sich geladen hat, die Schuld von Anakin/Vader auf der anderen Seite. Und das wäre so mein einziger Kritikpunkt, den ich an der Serie habe, die Schuld der Jedi im Allgemeinen, die nicht so ausführlich verhandelt wird, wie die individuelle Schuld jeweils.
Schuld von Reva. Spielt auch eine Rolle.
Spielt auch eine Rolle, genau.
Was wir leider nicht, was hier auch super reingepasst hätte noch, wofür man sich hätte Zeit nehmen müssen, die Wahrnehmung der Jedi in der Republik, ne? Also hat sich irgendwie, also die Wahrnehmung der Republik, der normalen, der Normalbürger ist irgendwie, die Jedi haben die Republik verraten und die Sturmtruppen, die Klonkrieger haben sie alle abgemetzelt und jetzt haben wir halt den imperialen Frieden sozusagen und dass man so irgendwie mitbekommt, so, wie ist denn jetzt eigentlich das, wenn ich sage, hallo, ich bin ein Jedi, so, da ist einer da oder so, was war denn eigentlich damals? Das kriegen wir nur so grob mit irgendwie und ansonsten ist so das, was wir mitbekommen haben, ist so, da waren mal diese mystischen Jedi und die hatten so Fähigkeiten und da weiß man nicht mehr so genau, also die Serie spielt jetzt so 9 bis 10 Jahre nach Episode 3. Und
wir befinden uns ja hier ganz klar in einem Zwischenstadium, wo wir in New Hope ja ganz klar dass selbst im Imperium das nur noch als Old Religion bezeichnet wird, dass hier in diesem Rat, wo Darth Vader dann den einen versucht zu erwürgen, der dann gesagt hat, das ist ja nur irgendwie deine komische Religion und wir sind jetzt hier das Imperium, wir brauchen das nicht mehr. Mhm. Und was ich ganz spannend fand in Obi-Wan war, dass wir das erste Mal so wirklich Imperial Supporter außerhalb des Apparates gesehen haben. Also dieser Maulwurf. Anscheinend sehr überzeugt war vom Imperium.
Der war so nicht überzeugt, aber so ist das so und auch für mich funktioniert das und es ist alles okay. Und ich habe bisher keine schlechte Erfahrung damit gemacht. Ich habe ihn jetzt nicht so als so, das Imperium und irgendwie so.
Also er hatte die Fahne an seinem Auto.
Ja.
Er hat freiwillig den Wachleuten dort gesagt, hier, schaut euch die mal an, die sind mir irgendwie verdächtig. Das war halt so ein klassischer Nutznießer, so ein Gewinner, der anscheinend sehr erfolgreich im Imperium seine Sache durchziehen konnte. Und das fand ich spannend, weil wir davor halt entweder Rebellen hatten oder Zivilisten, die halt unter dem Imperium gelitten haben, aber sich nicht groß gegen wehren konnten. Oder wir hatten halt Freunde des Imperiums, die aber dann teilweise, also meistens immer im Apparat mit drin hängen. Also Sith waren oder irgendwelche Leute in grauen Anzügen oder irgendwelche Sturmtruppler. Oder halt Verbrecher, die jetzt nicht, also die einfach quasi das ausgenutzt haben wie die Kopfgeldjäger. Aber wir hatten jetzt nicht so einfache Leute. Und da hat es für mich schon die stärksten Nazi-Anleihen, wo man sagen kann, der Faschismus liegt ja dem Imperium nicht fern. Dass das mal gezeigt wurde und auch so ausdekliniert wurde, das fand ich in dieser
Team-Maulwurf-Szene
eigentlich ganz gut, weil das mal was Neues war fürs Star Wars Imperium.
Ja, das war halt auch so eben so diese Gewinnler, werden sie, glaube ich, auch genannt. Diese kleinen Figuren, die halt so das ist ja auch machtpsychologisch so, dass Leute, die jetzt nicht unbedingt sehr viel Einfluss haben, aber in so einem totalitären oder faschistischen Situation, Regime, das Gefühl haben, wenn sie dieser Macht, dieser großen faschistischen totalitären Macht sich zuwenden, dass sie dann Anteil daran haben und dann natürlich da auch entsprechend dem zuarbeiten und als kleine zuarbeitende Kräfte das Gefühl haben, so, oh, ich gehöre auch dazu, ich bin voll super. Und das hat eben, und das ist eben was eben diese Anleihe an, wie es ja auch bei in der Nazi-Zeit hier in Deutschland war, mit solchen Menschen. Die halt dann, wie nennt man das? Gibt ja so ein Wort dafür, halt so diese nicht Petzen, die die halt nicht solidarisch sind. Denunzianten, genau. Denunzianten, genau.
Und das finde ich, ist ein schöner Gegenentwurf zu dem, was Ralf vorher gesagt hat, dass er an vielen Stellen den Realismus vermisst hatte, fand ich das hier etwas, was aktiv ein bisschen Realismus ins Star Wars-Universum reingebracht hat. Also, dass quasi auch der einfache Zivilist auf der Straße Fan vom Imperium sein kann. Weil es ja sehr, sehr unrealistisch ist, dass der Imperator mit eiserner Hand gegen 99% der Bevölkerung regiert hat, sondern dass es durchaus auch einen breiten Support aus der Bevölkerung geben musste, damit er über die 15 Jahre regieren konnte.
Endlich sind die Straßen wieder sicher.
Endlich sind die Straßen wieder sicher. Und wir sehen es ja auch bei der Familie Organa, wie also dieser Schwager von, oder halt der Onkel
Cousin
von,
da, Cousin. Dieser,
genau, also dieser, der Mann von der Schwester, also der Onkel von, der so Adoptivonkel von Lea, der halt, davon geredet hat, ja, endlich können wir wieder uns einsacken und nicht wie in der Republik und, kriegen wir endlich viel Geld und da wird also auch auf dieser oberen Ebene, dass also die Leute, die halt so aristokratische Familien, also so demokratisch ist das ja da auch nicht. Also das ist etwas, was ich immer, bei Star Wars ist halt so dieses Märchenhafte und da hat man halt zwar diese anführenden Figuren wie eben Prinzessin Leia und was auch immer, die halt dennoch halt aristokratisch sind oder Leute wie Luke und Leia wusste schon immer, Luke findet dann halt auch raus, dass er quasi aristokratische Wurzeln hat. Gut, Han Solo nicht, der gerät halt so irgendwie rein. Aber es ist halt trotzdem sehr konservativ aufgebaut, dieses Universum. Ja. Sagen wir es mal so. Und da wird das halt auch nochmal unterstrichen. Es ist ehrlicher, dieses Universum dabei, dass natürlich freuen sich konservative jetzt Eliten, gesagt, das ist manchmal so ein bisschen unsachliches Wort, finde ich zurzeit, aber Leute mit Macht, Geld und Einfluss natürlich darüber, dass sie dann ihr Geld, ihren Einfluss dadurch halt mehren können, wenn dieses Imperium ihnen Geld gibt. Und da hast du halt dann noch eben die Jetzt gucke ich hier gerade nochmal nach. Die Thala, genauso hieß die, die ja auch erst ans Imperium geglaubt hat, weil sie dachte, boah, endlich nach dem Chaos der Klonkriege quasi, da, oh, jetzt gibt es ein bisschen Ordnung, da gibt es jetzt was zu tun, da können wir was aufbauen wieder in der Galaxis, und sie ja dran geglaubt hat und dann davon abgefallen ist, weil sie gesehen hat, was das Imperium wirklich getan hat. Und das ist eben, das ist sehr realistisch.
Ja, ich fand übrigens noch sehr schön die ersten Szenen auf Alderaan, Willkommens-Dingsbums da, wo man wirklich also blinkend an die Müsset C3PO mal im Hintergrund irgendwie sieht und dafür im Vordergrund einen anderen Droiden von derselben Bauart im Vordergrund hat und sei ihr Cousin sagt so, ah, du bedankst dich bei deinem Droiden, man muss dich nicht mit sie sagt, ja, das sind gute Manieren und ja, du brauchst keine guten Manieren gegenüber niederen Lebensformen, aber dann brauche ich die ja bei dir auch nicht. Das war eine sehr schöne Szene. Und,
wieder eine klassische Leia-Charakterisierungsszene.
Ja, ne? Und ja. Vorher okay. in dem Gespräch mit Bail Organa, schöne Hommage, wo der noch halb existierende Senat angesprochen wird, dann wegen so, hier wie war der Satz, der sagt, die ausmalenden Bilder oder was?
Ja, das ist wieder so ein klassischer.
Die blumigen Worte, genau. Die blumigen Worte.
Das ist wieder so ein klassischer Star Wars-Move, nur weil halt in Episode 6 in einem Halbsatz erwähnt wird, dass der Senat gerade aufgelöst wurde, müssen sie halt den Senat noch über. Was ist jetzt los? Müssen sie den Senat halt noch über 15 Jahre mitschleifen und halt sich überlegen, okay, also das Imperium hat jetzt 15 Jahre regiert, aber trotzdem gab es halt bis zu diesem einen Satz noch irgendeinen Senat.
Ja,
fand ich ganz lustig, dass sie das jetzt nochmal mitschleifen müssen, weil irgendjemand in den 70ern in einem Halbsatz das so hingeschrieben hat. Ja,
also ich fand es aber auch okay, weil das wurde nicht erklärt, aber ich erkläre mir das so, dass der natürlich nicht mit einem Schlag aufgelöst wurde, sondern noch so belassen wurde, um so ein bisschen die Leute in Schach zu halten und weiter so Demokratie spielen zu lassen, sage ich mal. So.
Ja, und
denen irgendwie vorzugaukeln, dass sie was mitzustimmen hätten. Ne? Und,
ja klar, jetzt haben sie das ganz gut hingekriegt, aber das mussten sie halt alles nur machen, weil es diesen einen Halbsatz in dem ersten Film gab.
Das fand ich aber auch nicht so. Nö. Fand ich auch nicht so, weil ich fand, es ist schon logisch, also wenn ich jetzt aus machtstrategisch Gesicht, ich bin jetzt Papa Palpatine und ich bin jetzt der Senat und
kurz
ich als
Papa
Palpatine und Papa Palpatine möchte ja schließlich trotzdem eine gewisse, ist ja sehr strategisch eigentlich ein kluger Sith-Lord und als strategisch halbwegs kluger Sith-Lord, der vor allem die ganze Zeit sagt, die Jedi sind ja alle so haben alle eine Meise und ich bin viel schlauer, daher geht er natürlich hin und will diesen Senat beibehalten, quasi als so ein Scharaden-Senat, um natürlich auch diesen ganzen Adel auf diesen ganzen Planeten, die ja die SenatorInnen stellen, natürlich was zu tun geben und was zu repräsentieren geben. Etwas, dass sie das Gefühl haben, ja, sie sind jetzt nicht komplett weg in seinem faschistischen Regime, sondern sie haben ja immer noch ihre Bedeutung und kommen zusammen für irgendwie, keine Ahnung, Sitzungen, wo sie dann vielleicht darüber abstimmen, ob es jetzt Kaffee oder Kuchen oder beides gibt.
Ja,
aber
als so funktionierenden Apparat, ne? So.
Ja, und dass das halt beibehalten wird, dass er durch eine Art von für diese eher einflussreichere Schichten in der Ex-Republik natürlich dann ein Stück Normalität beibehalten wird. Also ich finde, das ist sehr logisch.
Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken im Kopf und habe ihn wieder vergessen. So ach doch, ganz, ganz kurz, weil wir jetzt bei Palpatine waren und damit wir quasi vielleicht auch so ein bisschen auf, es gibt ja noch außer Obi-Wan ein paar andere Charaktere in der Serie, die ganz spannend sind.
Ja.
Zum Beispiel läuft da ja so ein Vader rum und dann gibt es noch Reva und keine Ahnung, also auf die sollten wir auch nochmal kommen. Deshalb noch ein Satz zu Palpatine und Vader. Wir haben ja ganz am Ende der Serie die Szene, wo quasi Palpatine nochmal auftaucht.
Absurd. Ein FaceTime-Call, ja.
ein FaceTime-Call auftaucht und mit Vader spricht. Und ich hatte das Gefühl,
you seem
das war
agitated. Also das war,
ich war so trollig.
Das war wirklich getrollt. Ich habe mir die Szene wirklich noch dreimal angeguckt. Wie meint ihr das, Leute? Wie soll ich das jetzt lesen? Ja? Also ich habe wirklich so verstanden, Palpatine war amüsiert über Vader in dem Moment. Ja? Also, Junge, komm mal runter. Ja, ruhig, Brauner.
Ja? Genau so. Vor allem gibt es das halt auch so ein bisschen weniger nur Formelles, sondern man merkt, da ist tatsächlich eine Beziehung zwischen den beiden, dass eben auch also Anakin, der dann Darth Vader wird, natürlich nicht nur aus irgendeinem Grund plötzlich wir sehen, er wurde quasi natürlich dazu auf langer Sicht verführt und Palpatine hat ja eine Verbindung zu ihm aufgebaut, aber dass diese Verbindung weiter besteht, während also sie jetzt offen als Sith Lords da agieren und auch schön, das war so griffiger, das war toll.
Ja, es war griffig und ich fand, also was ich wirklich spannend fand, neben den vielleicht lustigen Sachen an dieser Szene, war, dass Palpatine hat ja noch mal einmal so kurz zweifelnd nachgefragt, so, ist jetzt wirklich dein Gefühl für diese Familie weg? So. Und das ist etwas, was neu für mich war, sozusagen. Also natürlich, ne, wir wissen ja, wir haben ja alle, also jeder, der diese Serie geguckt hat, hat vermutlich Episode 4 bis 6 geguckt und weiß, dass am Ende doch wieder die Gefühle für die Familie siegen werden und Anakin wieder aus Vader hervorkommt, so ungefähr. Ja. Und da jetzt wenigstens einmal dieses zweifelnde Moment bei Palpatine erlebt zu haben und Vader bestätigt ihm dann, okay, das ist weg und dann verstehe ich auch in der Beziehung, dass Palpatine sagt, okay, wenn du das jetzt sagst und so, dann glaube ich dir das und dann ist es so und wir machen das jetzt zusammen und du bist hier mein Lord Vader. Aber ich bin froh, dass es einmal dieses zweifelnde Moment gab, weil sonst hätte ich stark an den Führungsqualitäten von Palpatine gezweifelt.
Finde ich auch, aber ich finde genau die Szene danach, da vermasseln sie halt wieder. Ja? So, weil Vader sagt dann aus dem Brustton der Überzeugung, nein, nur du bist mein Meister. Ja? Weil schon jeder so, okay, so, und dann diese Kamerafahrt dann raus von seinem Zylonen-Bungalow da und dann spielen sie noch den Imperial. Und dann spielen sie dazu dann noch den imperialen Marsch. Ja? Nach irgendwie gefühlt sechs Stunden Serie, wo sie kein einziges Classic-Theme irgendwie mal gespielt haben, sondern ausgesprochen ich möchte das kurz zu Ende sagen, danke, sondern ausgesprochen mediokre Filmmusik eigentlich an den Start gebracht haben. So, da spielen sie das Theme dann einmal rein, was Neues dann irgendwie auch, völlig deplatziert wirkte, irgendwie so in seiner Zitationswucht. Also, schmerzt.
Ich sehe das völlig anders. Und zwar, ich finde, dass gerade im Kino Star Wars die klassischen Themen so überreizt worden sind, dass diese musikalische Umgang mit den klassischen Star Wars Themes, den Melodien als Zeiger, dass dies oder das passiert, fast nutzlos geworden sind, sondern dass da nur noch wirklich Produkte, Dinge draus geworden sind. Die wurden verdinglicht. Und hier wurde die Musik halt aufgebaut. Es gab halt eher die Musik im Hintergrund, der Score war halt etwas anderes analysieren, etwas anderes aufbauen, manchmal ein kleiner Hinweis, ganz sachte, und dann zum Schluss wissen wir, Imperial March, jetzt geht's los, und dann wissen wir ja auch, was mit Vader ist in Rebels später und eben der ersten Trilogie 4 bis 6. Und ich fand das genau das, als das passiert ist, habe ich gejubelt und sagte so, super, jetzt haben sie das zum richtigen Zeitpunkt gebracht und vor allem diese Musik so spezifisch eingesetzt, genauso wie sie halt Lichtschwertkämpfe eingesetzt haben. Nicht eben, die hüpfen die ganze Zeit mit ihren Lichtschwertern rum, sondern ganz gerade Obi-Wan, der halt sehr, sehr zögernd mit seinem Lichtschwert umging und so, nee, ich hol das jetzt nicht sofort raus. Aus so vielen verschiedenen Gründen. Und genauso fand ich das mit der Musik gut.
Ich fand das auch gut, weil es der Aufbau der finalen Folge darauf hinaus lief, dass sowohl Obi-Wan von Anakin final Abschied genommen hat, als auch Darth Vader von Anakin final Abschied genommen hat. Ja. Weil bis dahin glaube ich nämlich, dass dieser ganze Inquisitorenapparat, wo ja Vader anscheinend so der Manager war, heimlich darauf ausgelegt war, dass er eigentlich Obi-Wan finden möchte. Man hat ja auch gemerkt, immer gesagt, Obi-Wan ist wichtig, man muss Obi-Wan finden. Mhm. Und das, glaube ich, war dieser Rest Anakin, der noch Obi-Wan finden wollte. Also ich glaube, Darth Vader wollte keine Rache an Obi-Wan nehmen, aber Anakin wollte Rache an Obi-Wan nehmen. Und dieser finale Kampf hat dazu geführt, dass beide erkannt haben, also vor allem Obi-Wan, okay, es gibt kein Anakin mehr, es ist nur noch Darth Vader, er verabschiedet sich ja auch und sagt, goodbye, Darth. Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch wie ihn Obi-Wan in Episode 4 dann anspricht.
Ja, eben, er nennt ihn nur Darth, genau.
Ja, also hat andere Gründe, aber ja.
Genau, damals gab es halt noch kein Anakin, aber das ist genau dieser Punkt, wo wir sagen,
war elegant eingefangen in der Tat.
Ja,
in der
Stelle. Auf jeden Fall.
Hier ist das Ende von Anakin Skywalker quasi wirklich besiegelt. Und da beginnt quasi der Imperial March. Ja. Da wird er dann zu dem zu Darth Vader 100%. Und quasi die Verwandlung, die quasi mit Episode 3 angefangen hat, von Darth Vader, von Anakin Skywalker zu Darth Vader, ist quasi hiermit abgeschlossen und dann setzt der Imperial March ein und sagt, das ist jetzt der Darth Vader, den wir dann auch in Episode 4 treffen.
Ja, ich fand auch, das war ein wichtiger Moment für die Serie auch und auch für Obi-Wan, so eine Checkbox, die sie sich selbst gesetzt haben, nachdem klar war, nach dem ersten Teaser, wo es hingeht, so, Obi-Wan muss erkennen, dass Anakin tot ist und also dieser Satz, Darth Vader ist eine Maschine und kein Mensch mehr, ne? In Episode 4, da müssen wir irgendwo eine Hinleitung zu bekommen und das haben sie sehr gut gelöst mit diesem Kampf und der halb Sichtbarwerdung des Gesichtes, auch eine schöne Parallele zu einer chronologisch späteren Handlung
Aus
Rebels, genau, als Ahsoka.
The Dawn of the Apprentices, genau, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Ja,
als Ahsoka auf Vader trifft und denselben Moment durchlebt. Und,
genau das.
Was natürlich die Szene in Obi-Wan ein bisschen schwächer gemacht hat, wenn man vorher schon Rebels gesehen hatte, weil ne, so, und es spiegelt sich alles und wiederholt sich alles und Rhyming und so weiter.
Ja,
aber,
ja.
Ich möchte aber bei einem Punkt gerade nochmal reinhaken. Also ja, ich kann völlig nachvollziehen, warum jetzt Obi-Wan seinen Frieden gemacht hat am Ende. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum er Vader schon wieder nicht umbringt. Kommen wir vielleicht hinterher auch noch drauf zu, wo er die Gelegenheit dazu hatte.
Ja, da also habe ich sogar laut zu Christopher gesagt, er hätte hier so viel Leid verhindern können. Ja.
Exakt, ja, also wir können ja mal wirklich utilitaristisch, also ganz Alderaan hätte gerettet werden können, unter Umständen. Das heißt also, dieses so ist jetzt nicht mehr not my department, so Oppenheimer-mäßig so, ich habe dir jetzt nochmal gezeigt, wer ja wirklich der Meister ist und jetzt, ne, mach mal vor dich hin. Ja, trotzdem, Millionen von Menschen werden trotzdem sterben dadurch, ja.
Meinst du Werner von Braun?
Nee, ich meine Oppenheimer. Von Oppenheimer kommt der Spruch.
Not my department?
Not my department, ja. Ich glaube, ich die Atombombe erfunden, aber wer sie jetzt wirft, ist ja
not ist my egal. Department. Auf jeden Fall, red weiter.
Also Werner von Braun würde auch passen, aber ich meine, es wäre, egal. aber wo ich die Plausibilität noch mehr Schwierigkeiten habe, ist eben von Vader und insbesondere auch von Reva, was eigentlich deren Motive sind. Beziehungsweise also am Ende demütigt ja Obi-Wan Vader. So, das kann man gar nicht anders sehen. Der röchelt kriecht da so rum. So, also warum sollte jetzt diese Demütigung und dieses so Goodbye Darth, warum sollte jetzt Vader seinen Frieden damit gemacht haben? So, er muss doch Obi-Wan nach wie vor hassen. Ja, also von daher habe ich dann diese Szene auch gegenüber dem Imperator einfach so, das war double-crossed mit gekreuzten Roboterfingern hinterm Rücken, so. Natürlich hat er das überhaupt nicht abgeschlossen, das Ganze. So, und der Imperator weiß das im Zweifelsfall natürlich auch alles, der weiß ja eh meistens alles. Ja. Aber gut, damit kann ich leben, weil so kann ich mir das dann erklären. In Wahrheit will er halt immer noch Obi-Wan finden und ihm noch diese zusätzliche Schmähung, die ja ihm jetzt nochmal beigefügt wurde. Ja, schon wieder muss er sich einen neuen Helm kaufen, ja, oder bauen oder wie auch immer.
Der war aber auch sehr schnell wieder da, der neue Helm. Ich glaube, die haben eine große Sammlung.
Hat er da so ein Walking-Closet, wo dann einfach so 10 darf.
Ja, das ist doch später bei Kylo Ren so ähnlich. Also
aber noch viel mehr Schwierigkeiten habe ich irgendwie bei der Motivation von Reva, die ich als Figur grundsätzlich finde ich die toll, weil die sowas ja von so einem tollwütigen Hund, so diese völlige Unberechenbarkeit, ja, dieses, oh, ihr quatscht mir alle zu viel, wir brauchen hier Action, ja, so, und ich finde, dass, da bin ich also völlig überkreuzt mit irgendwie diesen Fandom-Dudes, die jetzt also wieder sonst was für Themen rauspacken. Ich finde, das ist eine coole, interessante Figur, die sie da gebaut haben, so dieses über die, beim VfL Bochum Fußballverein haben wir immer gesagt, über den Kampf zum Spiel finden, ja. So, wir können halt nicht vernünftig Fußball spielen, darum muss man halt irgendwie gucken, dass man es halt über Action macht. Ja. So, das ist so ein bisschen ihr Motto. Ja. Schon in der allerersten Szene so, boah, ihr labert hier zu viel, sie schmeißt das Messer, weil sie genau weiß, oder Jedi wird es im Flug aufhalten. Ja. So, und so geht es dann ja weiter, dass sie also immer provoziert, immer über die Toleranzgrenzen irgendwie hinübergeht, um zu gucken, so wo wird jetzt gezuckt hier. Finde ich eine interessante Figur. Aber was genau hatte sie eigentlich jetzt für ein Issue mit Obi-Wan? Weil eigentlich wollte sie doch an Vader ran. Da fand ich dann also dieses über Bande gespielte, wir müssen
ja, sie hat gemerkt, Obi-Wan dass, Vader finden. Sich
irgendwie an Vader ranzukommen, das kann ich aber vielleicht noch so einem Ansatz nachvollziehen, aber wo ich völlig lost bin, was zum Teufel hat sie für Aktien an Luke? Ja, der kann ja doch völlig egal sein.
Naja,
so,
der also ist warum, das Kind.
Na, sie, da hat sie immer aber noch ein glühendes Laserschwert im Bauch, wo mir auch noch mal jemand erklären muss, wie genau sie das nun wieder überlebt hat. Ja. Aber gut, das ist das alte Thema. Niemand stirbt mehr in Star Wars. Ja.
Das sagt doch der Inquisitor, der Grand Inquisitor. Revenge is a powerful motivator.
Ja, aber sie hat, aber dann musst du doch Revenge an Vader machen und nicht an Luke. Dann gehe ich doch nicht nochmal auf diesen gottverdammten Wüstenplaneten, wo dieser ganze Sand mir auch noch in meine frische Laserschwertwunde reinkriecht.
Sie hat halt gemerkt, sie ist zu schwach.
Hetz dann irgendwie einen 10-Jährigen da irgendwie durch die Pampa, ja, warum? Also, das ist nicht rhetorisch. Ich möchte von euch jetzt wissen, warum?
Darf ich mal erklären? Lass kurz Christopher bitte, der rastet hier sonst gleich auf und schlägt unser Mobiliar auseinander.
Nein, so ich mache hier noch keinen Kylo Ren.
noch nicht.
Weil sie einerseits natürlich sehr aggressiv ist, aber andererseits nicht auf den Kopf gefallen. Und sie spielt halt The Long Game. Das muss man sich überlegen. Also die hat miterlebt, wie vor 10 Jahren Anakin alle ihre Freunde abgemetzelt hat und hat sich dann überlegt, okay, jetzt schleuse ich mich in dieses Unternehmen ein und mache den Marsch durch die Institution, bis ich so nah an Darth Vader rangekommen bin, bis ich ihm mein Laserschwert in den Rücken hauen kann.
Ja.
Und dass die dann quasi über sich überlegt, okay, wie komme ich an Darth Vader ran? Okay, der interessiert sich anscheinend nur für Obi-Wan, also finde ich Obi-Wan. Wie komme ich an Obi-Wan ran? Okay, der interessiert sich anscheinend nur für dieses Mädchen auf Alderaan, also packe ich mir das. Und dann hat sie
woher weiß sie das zum Beispiel? Das ist doch einfach nur über Bande gespielt. Irgendwann war der mal Kumpel von Bail Organa und so dicke waren die jetzt ja auch nicht. Also schon die Bande finde ich viel zu weit entfernt.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen seltsam, aber ich sage jetzt mal rein formell, also formell Geschichten erzählen. Ist Reva auch so eine ein Gegenstück zu Ahsoka? Weil sie ist quasi so Darkside Ahsoka quasi. Weil ähnlich, also wie also Ahsoka mit der Nähe also zu Anakin halt hatte, weil sie ja sein Padawan war, hat sie sich quasi da reingeschlichen, um ihm nahe zu kommen, um quasi als Inquisitorin auch so eine Art Apprentice-Situation zu haben, aber wird die ganze Zeit von ihren KollegInnen, ja vor allem den Kollegen, ziemlich übel behandelt, was ja typisch ist für diese Institution quasi und auch sehr unnachhaltig ist, wird also quasi auch uns, also wo ich halt gemerkt, weil Ahsoka hatte ja in Ahsoka Tano hatte ja vor allem dann in Clone Wars am Ende ja auch so ihren Bruch mit den Jedi, um dann neutral zu werden, um einen anderen Weg zu gehen, eben kein Jedi zu sein und die halt Reavers Geschichte eben auch sehr ähnlich ist und die eigentlich quasi Ahsoka nur von der anderen Seite ist, noch mit der zusätzlichen Traumatisierung eben, dass sie eine der Younglings waren, die also diese, ich fand es auch sehr mutig, dass sie tatsächlich diese Youngling-Geschichte da aufgenommen haben, um da mehr zu zeigen, was da passiert ist. Und vor allem, wie sie halt auch erzählt, ja, sie hat sich unter den Leichen der anderen versteckt. Wir kennen zum Beispiel einige Erzählungen von Kids, die bei Schulschießereien zum Beispiel sich unter Leichen oder mit Blut verschmieren, wie das ja letztens in Texas war, um nicht erkannt zu werden vom Shooter, um überleben zu können, also als lebendig erkannt zu werden. Mhm. Und das war für mich auch wieder so eine Parallele. Und ich denke, ihr Issue ist, dass sie einerseits halt sehr, auf Englisch sagt man, lots of skin in the game hat. Also da hängt ganz viel was von ihr ab, emotional, auch existenzmäßig. Sie wird, obwohl alle anderen auch Jedi waren, wird sie gesagt, you come from the gutter. Also kommst aus der Gosse. Obwohl sie alle aus dem Jedi-Tempel kamen. Und sie halt geadert worden ist.
Das meinen die nicht.
Nee, natürlich nicht. Und was halt auch
aber
sehr
das habe ich auch nicht verstanden.
Ja,
weil,
eben, also es das, war halt...
Weil
es, war,
es hieß doch, die sei keine Jedi. Sie sei die Einzige, die keine Jedi war.
Ja. Ausreden, weil sie wahrscheinlich halt als Youngling halt noch Jedi war und halt quasi irgendwie den Padawan-Test nicht gemacht hat oder so, denke ich mal. Oder halt so
Jedi. Nee, die wissen gar nicht, dass sie überhaupt irgendwas mit den Jedis zu tun hat.
Ja, das
die hat sich halt sein. Versteckt, ist dann abgehauen, war dann halt eine Zeit lang hat auf der Straße gelebt und wurde dann aufgegabelt von den Inquisitoren, weil sie dann doch gemerkt haben, okay, sie ist irgendwie Force-sensitive, aber die wissen alle nicht, dass sie halt ein Youngling war und selbst Darth Vader erkennt das erst oder gibt es vorher nicht zu erkennen, sagte dann, ja, ich wusste das eh schon, aber sie operieren unter der Annahme, dass niemand weiß, dass Reva ein Youngling war, sondern es einfach ein Kid von der Straße war und deswegen verachten sie sie so und nicht, weil sie eine Jedi-Connection hat.
Ja, aber was zum Beispiel auch für mich symbolisch da drin steckte, was da halt schon seit der ersten Auftauchen von ihr ist, ist halt die Erlebniswelt von, Frauen oder halt jetzt feminisierten Leuten, Leute, die halt feminin auftreten und erscheinen, in Arbeitsplätzen, vor allem Arbeitsplätze, in denen es um viel Macht geht. Ist, dass die halt gern klein gehalten werden und wenn die halt Ideen haben, Initiative haben, wir kennen ja die ganzen Klischees, dass es heißt, ja, ein Mann, der sich reinkniet, auch mal brüllt und so weiter, der ist leidenschaftlich, aber eine Frau, die das tut, die ist unangenehm, die ist eine Zicke, die nervt, die ist schwierig und genau diese Situation wurde mit Reva gezeigt. Genau
und da finde ich, da kann man eine schöne Parallele zu Kylo Ren ziehen, der ähnliche, sag ich mal, Aggressionsprobleme und Konfliktbewältigungs-Issues hatte, aber dem man jetzt nicht vorwerfen würde, dass der eine große Zicke ist, sondern der ist halt einfach, wie Adam Driver halt drauf ist. Und
Moment, Adam Driver kann da nichts für.
Ja, es ist sein Schauspiel, ist halt so. Und dass ja, glaube ich, niemand mehr den Driver daraus einen Strick drehen wollte, dass er zu aggressiv auftritt.
Ja.
Aber dass ja alle, also Moses sag mal, Moses Ingram, der toxische Teil der Star Wars Fandom, wollte halt Moses Ingram da einen Strick draus drehen, dass sie zu aggressiv ist und overacted, wo man sich fragt, habt ihr mal Kylo Ren gesehen?
Ja, oder habt ihr mal daneben den Fifth Brother gesehen?
Ja.
Oder den Großinquisitor? Das hätte mir schon gereicht, ehrlich.
Und ich finde, sie hat so eine starke emotionale Range, auch gerade am Schluss, wo sie ja wirklich auch gebrochen ist, wo sie ja tatsächlich Luke Skywalker nicht umbringen kann, wo ich zu Becky gesagt habe, also der Junge hat auch mehr Glück als Verstand. Da hätte es auch zu Ende sein können mit ihm. Und dass sie quasi tatsächlich hier das schafft, was ja Kylo Ren wirklich erst kurz vor knapp geschafft hat, nämlich den Wechsel, also den er im Grunde fast jeder Sith-Lord hinlegen muss, vor dem Abnippeln nochmal kurz auf die helle Seite der Macht überlaufen. Das ist quasi so wie nochmal kurz beichten bei den Katholiken, bevor man stirbt. damit man auch einen Jedi-Himmel bekommt. Aber sie macht das ja jetzt so früh, dass sie noch wirklich eine Chance hat, einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben. Wo ich gleich noch am Schluss eine Theorie habe, wie es mit ihr weitergeht. Aber da sprechen wir wahrscheinlich später.
Aber ich denke, ja, eine Verständnisfrage.
Aber ihre Motivation, nach Luke zu gehen, ist, denke ich, dass sie so in sich drin hat, zu sagen, sie weiß, Obi-Wan ist quasi der heilige Gral, nach dem Vader sucht, und sie will ja Vader näher kommen, um ihn ihm an die ans Leder zu gehen. Und jetzt hat sie halt mitgekriegt, da ist halt der Junge auf Tatooine, und denkt sich natürlich so, boah, geil, dann habe ich noch was, dann mal sehen, da kann ich noch mal dem Vader nahe kommen und es nochmal versuchen. Ich denke, das war's.
Ja, aber fünf Minuten vorher hat Vader ein Lichtschwert durch sie durchgebohrt. Ja. So, ich glaube, das Thema mit an Vader rankommen ist doch einfach mal durch.
Ja, also, eigentlich schon an der Stelle. Ne?
Er ist auch davon ausgegangen, dass sie auch einfach mal tot ist. Und sie hat doch nicht gewusst, dass Luke der Sohn von Vader ist.
Ja, oder dass es ihn überhaupt gibt.
Das nicht, aber das ist halt etwas, das ist wahrscheinlich halt
die irgendwas mit Obi-Wan zu tun hat, ein random Kid auf Tatooine, und deshalb,
die Nachricht sagt doch, glaube ich, eindeutig, dass Vader als nächstes sich auf Luke stürzen wird. Man müsste das jetzt nochmal nachlesen, aber ich bin der Meinung, sie konnte aus dieser Nachricht erschließen, dass Vader als nächstes sich dem Jungen annehmen wird. Und dass sie daraus, da kann es ja egal sein, ob das jetzt der Sohn, der Neffe oder der Hausvater war, dass sie weiß, okay, der ist wichtig, auf den stürze ich mich als nächstes. Und dass sie da so im Tunnel drin ist, dass sie gar nicht mehr rational agiert, sondern wirklich nur noch emotional arbeitet, bis sie halt durch diese Vision, die sie hat, da rausgerissen wird und erkennt, was sie da eigentlich macht. Also sie arbeitet offensichtlich nicht mehr.
Aber Vader weiß doch immer noch überhaupt nichts von dem Kind. Woher sollte er das wissen?
Genau.
Aber der Bail Organa kann es schon geahnt haben, dass nachdem das Organa halt natürlich weiß, Vader ist nach Dings und nach Obi-Wan gegangen und hat jetzt mitgekriegt, dass irgendwas mit Kindern ist, und dass er halt vermutet, das könnte dann das nächste Ziel von Vader werden. Das ist schon logisch.
Also ich verstehe eure beiden Seiten. Ich verstehe, dass Ralfs Zweifeln, dass das doch etwas viel Interpretationsaufwand bedeutet, rauszufinden, warum sie das tut. Aber ich würde schon im Endeffekt dann auch zu dem Schluss kommen, dass sie halt einfach aus dieser Botschaft, also, und wenn es nicht darum geht, dass sie geschlossen hat, dass es das Kind von Darth Vader ist, dann doch immerhin, dass irgendwie dieses Kind relevant für diesen Typ sein wird, und in ihrer ganzen, wie du ja selber gesagt hast, in ihrem ganzen, ich löse halt alles erstmal mit Gewalt und stürme los und denk nicht so viel drüber nach und hab halt meine, muss irgendwo hin mit meinen Emotionen, macht sie sich dann auf den Weg, um dann am Ende festzustellen, dass es der falsche Weg ist.
Ja, aber sie hat doch nur wirklich gerade vorher versucht, Vader umzubringen. Vader weiß das, dass sie gerade versucht hat, ihn umzubringen. Vader hat sie umgebracht. Wie komme ich dann als nächstes auf den Gedanken, ich muss jetzt Vaders sinistren Plan weiterverfolgen? Sie selber hat doch überhaupt keine Aktien da jetzt mehr drin in der ganzen Geschichte. Das bringt sie nicht einen Meter dichter daran, an ihrem eigentlichen Ziel, Vader zu töten.
Das macht einfach keinen Sinn. Wirklich, Vader zu töten, oder ist ihr Ziel nicht, Vader zu verletzen?
Ja.
Und indem
sie ein random Kind tötet, von dem Vader nichts weiß. Und sie auch nicht.
Von Relevanz für ihn sein wird, wie sie erfahren hat.
Also, was Vader selber nicht weiß zu dem
noch
Zeitpunkt.
Nicht, genau. Lassen
wir uns feststellen, sie haben irgendwie.
Noch für 10 Jahre nicht.
Sie haben es irgendwie versaut, an der Stelle sinnvoll zu erklären, warum Reva jetzt loszieht, und also warum sie zum einen diesen Laserschwertstich im Bauch überlebt hat und warum sie jetzt loszieht und das fremde Kind Luke in dem Fall da zu töten. Also man muss mal sich schon irgendwie was herbeireden sozusagen, aber da hätte man mit ein, zwei Sätzen irgendwie an ein paar anderen Stellen das erklären können, dass es da irgendwie jetzt eine Connection gibt, und deshalb zieht sie da los. Und Ja, ansonsten fand ich Moses Ingram als Reaver sehr toll. Hatte auch, hat mich auch gefreut, dass diese Anfangsszene da, wo man sie ja schon sieht, oder wo man zumindest ein Jedi Jüngling mit selber Hautfarbe sieht und selben Geschlecht, wo man sich schon gedacht hat, so, na, könnte sie das gewesen sein, dass das eine Mystery Box war, ja, die man dann geschlossen hat. Dinge, die Star Trek zuletzt an anderen Stellen. Nein, bewusst.
Ach so.
Star Trek.
Okay.
An letzten Stellen nicht geschafft hat, irgendwie Mystery Boxen aufzumachen und dann stehen zu lassen.
Das ist eine andere Diskussion.
Genau. Würde ich sagen. Und ansonsten, ja, war ich, hat auch dann, nachdem wir dann wussten, was ihr Plan ist, hat das dann auch so ein bisschen das Handeln erklärt von ihr und die teilweise dann Nicht-Konsequenzen. Also ich glaube, Vader wusste schon ein bisschen länger, dass wer Reaver ist.
Das hat er zumindest gesagt, ja.
Ja, das ließ sich dann so auch herauslesen, dass er das schon länger gewusst hat. Und was ich sehr geil fand, war dieser, ja, Nicht-Kampf sozusagen. Reaver hat einfach nur stumpf auf ihn eingehauen und er stand, Glinde gesagt, gelangweilt damit einer Hand so, oh ja, mach mal, ne? Und ja, hat sie mit der bloßen Hand und der Macht abgewehrt, während er vorher noch, das fand ich auch ein sehr schöner Moment, wo ich kurz dachte, kommt jetzt der Rey-Moment? Und dann, oh ja, macht er tatsächlich, hält er dieses doch relativ große Raumschiff auf und ja, reißt dann da noch ein bisschen was von den Material des Schiffes heraus. Das fand ich eine große Szene, die Moment.
Ja, also grundsätzlich es kommt jetzt immer alles so negativ rüber, was ich hier sage. Ja? Was mir zum Beispiel total gut gefallen hat, das schwang, glaube ich, eben auch schon mal durch, ist, wie unterschiedlich die Lichtschwertkämpfe inszeniert und gemeint waren vom Charakter.
Ja.
Der,
ja,
mit dem ersten angefangen in Episode 3, wo Obi-Wan total eingerostet ist, keinen Bock hat auf die ganze Aktion, ja, und Vader echt wie so ein Berserker einfach immer nur irgendwie drauf drischt, ja, also auch bar jeder Finesse so, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und dann halt dieser zweite Nichtkampf dann eben gegen Reaver nach dem Motto, so, was willst du denn jetzt eigentlich hier, und dann eben dann Obi-Wan kommt wieder mit seiner Classic Stance und seinem ganzen Lichtschwertgewirbel daher und packt dann auch sogar noch irgendwie andere Machtfähigkeiten raus, die er bisher irgendwie kaum oder seltenst irgendwie mal genutzt hat, so um dann wieder zu sehen, okay, ja, er kann es also doch noch, wenn er
Portable
will,
High Ground.
Ich wollte gerade sagen, Miss Chan
mit sich und der Macht im Reinen
also
ist. Ne? Also
High,
das fand ich wirklich
wurde
schön.
Schon, also er hat sich gesagt, gepult. Aber der High Ground
wurde
gechannelt. Und ja, er war da. Der High Ground war auf jeden Fall da und ich war damit super zufrieden. Ich wollte nämlich auch den High Ground gesehen haben.
Und wir saßen doch alle vor dem Fernseher und haben in dem Moment gerufen, I have the High Ground.
High Ground. Natürlich haben wir das alle getan.
Do it. Aber also ich fand auch diesen ersten Kampf sehr gut, ne? Wo einfach verdeutlicht wurde nochmal, dass Obi-Wan eben seit 10 Jahren einfach seine Jedi-Kräfte nicht mehr benutzt hat und ja, halt das sieht in dem Fall, Alter, sein Lichtschwert einfach nur benutzt, um so ein paar Schläge so irgendwie abzuwehren, aber wirklich kämpfen tut er ja damit nicht und dann in der Szene später ja auch erstmal wieder so seine Fähigkeiten versucht zu benutzen und ja, das.
Ja. Ich habe während dem zweiten Licht, oder also dem dritten haben wir jetzt etabliert, dem dritten Lichtschwertkampf auch innerlich George Lucas und den Personen, die Lichtschwerter erfunden haben, quasi gedankt dafür, dass sie das gemacht haben, weil auch nach so vielen Jahren sich noch neue Szenen mit diesen Kämpfen einfach inszenieren lassen. Das ist schon nicht selbstverständlich mit so einer Waffe. Also man hätte auch andere Waffen entwickeln können und dann wäre es vielleicht auch mal gut gewesen nach 6 Filmen oder so. Aber dass es immer noch möglich ist, dass wir jetzt hier über 3 verschiedene Lichtschwertkampf-Szenen in diesem Film sprechen, aus denen man alle sehr unterschiedliche Sachen rausholen kann, finde ich schon
besonders. Es war der vierte. Wir dürfen nicht den vergessen, ich weiß nicht, was die dritte Folge oder vierte Folge, wo quasi der Rückblick mit dem Trainingskampf zwischen den
beiden Sterben. Ja, 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 ja.
Fantastisch.
Stimmt.
In nahezu
ja,
jeder Hinsicht.
Folge 5 war das. Ja, Folge 5. Ja.
Da gab es eine Menge zu feiern, gar keine Frage. Da haben sie richtig gehend alles richtig gemacht.
Vor allem den Hayden Christensen wieder geholt, der also zwar natürlich ein bisschen älter aussah, aber nicht mit per Computer verjüngt worden ist, sondern einfach so war, wie er war. Ja. Das war super gut, völlig in Ordnung. Und vor allem war das halt so eine schöne Parallelität, um eben auch für uns als Betrachter noch so ein Teil von quasi, das war ja noch als er Padawan war, also so um Klonkriege rum.
Episode 3,
Episode 3 hat er ja schon die langen Haare und während der
Clone
Wars.
Genau, das war zwischen 2
also
und 3. Ja.
Okay. Also kurz nach 2 und ganz lang noch bevor Clone Wars einsetzt. Und wo er ja als Anakin dann eben auch Ahsoka dann als Padawan bekommt. Also er hat ja noch sein Töpfchen und ist ja, wird ja von Obi-Wan ja auch darauf hingewiesen, ja, wenn du weiter so aggro bist und ständig jeden Kampf auf Biegen und Brechen gewinnen willst, dann ist es kein Wunder, dass du ja noch ein Padawan bist. Mhm. Und dass wir halt also quasi noch diesen Throwback kriegen zu dieser Beziehung zwischen diesen beiden Leuten. Und dann eben diese Parallelen, was halt später ist in der Jetzt-Handlung. Das fand ich wunderbar gelöst. Und es war quasi fast wie so ein Gefühl von, du kriegst jetzt so von einem Director's Cut der Szenen, die sozusagen den Schnittraumboden gesehen haben, die wieder eingesammelt worden sind als quasi Extras oder Rückblenden dann wieder reingeschnitten worden sind. Das hat mir sehr gefallen.
Ich würde jetzt noch mal kurz, da ja unser sonstiger Mitpodcaster Erik fehlt, ein Thema einbringen, was Erik sonst immer einbringt.
Ja.
Nämlich Fake-Outs.
Was ist Fake-Out?
Also klassische Fake-Outs, wenn Leute sterben, die gar nicht sterben, weil irgendeine klassische Methode noch gefunden wurde, dass diese Person dann doch nicht stirbt. Zum Beispiel ein Bacta-Tank. Ich habe irgendwann in der Folge, wo dann Obi-Wan aus dem Bacta-Tank wieder rauskommt, habe ich, glaube ich, auch gerade getwittert, was würde Star Wars in den letzten Jahren nur ohne seine Bacta-Tanks machen? Weil, du hast jetzt Boba Fett nicht gesehen, aber da ist es ausgesprochen ausgereizt schon, dieses Thema.
Also haben sie quasi Bacta-Tanks so als Badewannen benutzt, die quasi als Wälder missbraucht.
Ein bisschen schon, ja. Also ich fühle mich schon ein bisschen jetzt im MCU angekommen, wo ja auch niemand wirklich stirbt, sondern dann immer noch irgendwie wiederkommen kann. Und da ging es mir fast dann auch ein bisschen zu schnell. Also da hätte ich jetzt fast erwartet, wir machen eine ganze Folge ohne Obi-Wan sozusagen. Eine ganze Folge Obi-Wan ohne ihn, weil dass er sich so schnell dann wirklich erholt von diesem Kampf mit den Feuerverletzungen und so weiter.
Hätte man den Mandalorianer wiederholen können für die Zwischenfolge.
Da Einwurf von mir, was ich auch gehört habe, wo ich auch zustimme, als den Vader da allein lässt in dem Flammenmeer, ich glaube, das war eine sehr kontrollierte Situation von Vader. Also auch dieses Feuer war komplett unter seiner Kontrolle und hat das, also wir sind alle, ich kenne mich da nicht aus, weiß nicht, wie lange so, wie schnell es braucht, bis so ein Mensch unter normalen Umständen so Feuer fängt und alles, aber ich glaube, das war eine sehr kontrollierte Situation von Vader und als dann in der Szene da durch einen Schuss von Tala wieder das Feuer entfacht wird, erschreckt er ja auch irgendwie davor und zuckt zurück und so und da brennt und lodert es ja noch mal mehr und ich glaube, er hat da bewusst Obi-Wan so ein bisschen quasi leiden lassen, aber wollte natürlich nicht, dass er stirbt, sondern wollte ja, dass er leidet. Er sagt das ja auch.
Aber nichtsdestotrotz geht es sehr schnell, dass er wieder kampfbereit und fit ist. Und
für eine Nicht-Obi-Wan-Folge war einfach in 6 Folgen keine Zeit. Also das hätte ich dann
fast verstanden. Also das war kontrollierter Sadismus. Das würde ich auf jeden Fall so sagen.
Ich möchte da noch was genau, wenn du fertig bist, möchte ich dazu was sagen.
Ja, wobei ich fast eine andere, also ich würde quasi die Darstellung von Vader in der Folge fand ich insgesamt bemerkenswert. Also von daher sag vielleicht du lieber erst was, das passt wahrscheinlich noch direkter dran.
Genau, weil wenn so Lore-Hintergrund dazu, weil Vader nach diesem Kampf im Feuer auf Mustafa seine Festung errichtet, ungefähr an der Stelle, wo er ja quasi von Obi-Wan liegen gelassen worden ist und vom Imperator von Palpatine ja eingesammelt worden ist. Und dass er diesen Platz für seine Festung ganz bewusst ausgesucht hat, weil dieser Ort für ihn wichtig ist, einerseits für sein Trauma mit Obi-Wan, um das quasi die ganze Zeit quasi so durch den Kopf gehen zu lassen und also darüber zu brüten quasi und da auch spürt, also dass diese dunkle Macht für ihn sehr groß ist, auch wegen diesem Konflikt, weil Konflikt und Kampf da also aus dieser Darkseid-Logik sehr wichtig ist. Und wenn wir uns anschauen, diese Architektur dieser Festung, ist auch also im Lore verbrieft, dass also das wie so eine Stimmgabel wirken soll, um eben diese dunkle Seite der Macht noch viel stärker eben auf Anakin, auf Darth Vader in seinem Bacta-Tank, in seiner Festung sozusagen zu konzentrieren, dass er die ganze Zeit über diese Situation meditiert. Also nicht nur obsessiert, sondern meditiert. Und dass er natürlich diese erste Konfrontation zwischen den beiden, Vader natürlich dann Feuer macht, weil das genau das ist, was er halt die ganze Zeit vor Augen hat. Und er hat die ganze Zeit so die letzte Begegnung mit seinem alten Meister. Mhm. Und er genau diese Situation wiederherstellt, um quasi so ein lückenloses aufgehört, jetzt machen wir weiter. Wir sind nicht auf Mustafa, aber es ist genauso Feuer um uns herum.
Ja. Genau. Dann lass uns mal.
Ralf wollte doch jetzt was zu Vader sagen.
Ja? Genau. Also ich fand bemerkenswert, dass sie gerade jetzt in der Episode 3 wieder so einen richtigen Badass-Vader zeigen, den sie ja in Rogue One in der Schlusssequenz schon wirklich in einer Härte auch gezeigt haben, wie man es vorher kaum. Also, das war wirklich überraschend damals, als man es gesehen hat. Und das bringen sie hier jetzt wieder, wie also die Szene, wie er durch diese Dorfstraße da so Hainun-mäßig runtergeht und einfach mal so wahllos Zivilisten mordet. Mhm. Weil da kann man immer noch sagen, naja, das, was da bei Rogue One, das waren ja alles Rebellen und so weiter, Rebels kamen. Ne? So, aber jetzt waren es einfach mal völlig unbeteiligte Zivilisten nach dem Motto, damit kriegen wir die Jedis schon raus. Ja. Das hatte eine Böshaftigkeit, so auch die Art und Weise, wie er da gelaufen ist und wie so die Kamerashots waren. Das war richtig intensiv. Ja. Da dachte ich also auch so, okay, jetzt meinen sie es ja richtig ernst hier. Mhm. Das hätte ich jetzt ja fast gar nicht erwartet. Ja. So, und dann wird das aber leider dann halt wieder 2 Minuten später konterkariert durch diese Verfolgungs Jagd, ja, es ist leider ja wieder eine, wo er so ganz gemütlich halt irgendwie hinter Obi-Wan hinterher trottet und dann plötzlich wieder vor ihm ist. Das hat man ja auch hinterher, wie kommt Riva eigentlich in dem Tunnel an Leia vorbei? Auch völlig unklar.
Ja, das stimmt. Das haben wir.
Diese Folge hat so viel Höhen und so viel Tiefen und dann laufen sie dann halt da wirklich so durch so ein stillgelegtes Industriegelände in Wanne Eickel. Ja. So, auch der ganze Set ist halt
nicht
auch
gegen
scheiße.
Wanne Eickel,
Und dann kommt diese Feuernummer, die finde ich ziemlich cool inszeniert ist und auch so, wie er dann da Obi-Wan eben so als Rache dann da so ins Feuer rein, dachte so, Leute, ihr seid ja krass drauf hier, weiter so, ja. So, und was kommt da aber danach so? Anstatt irgendwie dann oben die eine einfach mit der Macht irgendwie umzuschubsen oder halt irgendwie sich mit der Macht einen Weg durchs Feuer zu bahnen, dreht er sich halt um und sagt, ja, es tut mir leid, ihr brennt, hier kann ich nichts mehr machen, ja, bin der mächtigste Sith Lord ever, aber also, Ich gucke auch immer auf meinem Lavaplaneten, dass ich nicht so dicht rankomme an die Lava. Ne? Ja, und das ist das, was halt diese Episode 3 ist, also wirklich hat die besten und die schlechtesten Szenen irgendwie dieser ganze Staffel so. Und es ist schon tragisch.
Ja, also die Szene, die kaufe ich noch unter, naja, er hat ja erstmal für einen Moment erreicht, was er wollte. Er hat Obi-Wan irgendwie Schmerzen bereitet und eigentlich Angst gemacht und sprichwörtliche Feuer unter dem Hintern gemacht. Und ist ansonsten war das wieder so eine Szene, wo er ich krieg ihn eh, egal wie. Also da es gibt, glaube ich, so immer wieder Momente auch in der Serie, wo er nicht agiert, weil er sehr, sehr von sich selbst überzeugt ist, ich krieg ihn eh am Ende, ob jetzt früher oder später, und klar, an anderen Stellen agiert er dann sehr Anakin-like, sehr stürmisch und aggressiv, ne, als er da das, dieses Schiff aufhält und dann da noch da Wände rausreißt und so. Aber hat mich nicht so sehr gestört. Reaver irgendwie an dem Tunnel da auf mich, also das hätte man irgendwie zeigen müssen, wie sie eine Szene wenigstens irgendwie,
wie sie
da
überholt.
Ja, nee, ja, wie sie irgendeinen anderen Eingang findet oder das Ende von dem Tunnel findet, ne? Sie kommt ihr ja aus der entgegengesetzten Richtung irgendwie entgegen. Das hätte man irgendwie zeigen müssen und
ja. Aber grundsätzlich die Idee von so einem Tunnelsystem, das hat mir irgendwie gefallen. Da habe ich die Rebellen, die wir später ja kennen aus den Filmen und so weiter, habe ich irgendwie drin wiedergefunden und habe gedacht, ja, that's something the Rebellion would do. So. Also habe auch kurz gedacht, ob es irgendwie ein Underground Railroad-Zitat so ein bisschen ist, dass man da jetzt mit so einem Tunnelsystem arbeitet. Aber das hat mir grundsätzlich als Idee sehr gut gefallen, dass man sowas hat.
The Path.
Ich habe noch eine andere, Anmerkung, und zwar, jetzt geht's wieder auf alte Lore und ich greife jetzt auch so ein bisschen auf Legends Lore, aber das für mich, also auch in dieser Szene, in der Vader also durch diese Siedlung geht und unbeteiligte ZivilistInnen also einfach tötet, sehr sadistisch ist mir, also damit erst gezeigt, einerseits gezeigt werden, ja, Darth Vader ist wirklich böse, böse, böse. Und wenn ich mir, ich als jemand, die jetzt sozusagen diese ganze Reihe an Sith-Lords, die ja mit Darth Bane anfing, der ja die Regel der zwei formuliert hat, der ein Sith-Lord war, der selbst eher, ich sag mal, wenn man den kennt und die Storys noch kennt, eher ein Masochist ist und sich quasi seine Dark Side durch Leiden und durch ziemlich viel Scheiß durchmachen und zwar nur Leute töten, wenn es sein muss und notwendig ist und Sadismus ablehnt. Und er derjenige ist, der quasi dieses Long Game, das ja dann gespielt worden ist von der Sith-Lord-Dynastie bis hin zu Vader und Sidious, Palpatine und Vader, haben wir also quasi gerade, auch wenn du dann auch die ganzen Storys noch aus Legends, die jetzt halt, glaubt, man weiß jetzt nicht, inwiefern die jetzt im neuen Kanon jetzt auch in Büchern drin sind, aber wenn du halt auch die Romane um Darth Plagueis und Sidious kennst, die sind viel sadistischer, bösartiger und dadurch auch weniger nachhaltig, so für wie sie sich organisieren als Sith. Und da ist also ein Darth Bane, mit der dann seine Apprentice, die Darth Sanna findet, ein junges Mädchen, das er dann großzieht quasi als seine Nachfolgerin, die ihn ja auch natürlich tötet. Da haben wir also wirklich so einen Unterschied in der Qualität von Nachhaltigkeit, wie diese Sith agieren und dieser quasi so in diesem Ziel, das Darth Bane erreichen wollte über den Long Game, über weitere Generationen von Sith, das jetzt erreicht worden ist und das Imperium quasi auf seiner Höhe ist, 10 Jahre rein, noch 10 Jahre bis sie dann besiegt werden und dann halt in so vielen Szenen, auch in dieser dritten Folge halt gezeigt wird, wie unnachhaltig sie sind, wie eben die sich lieber selbst gegenseitig abstechen, anstatt Obi-Wan und Leia zu jagen, sich total ablenken lassen von allem und dass Vader auch unnötig Kraft ausgibt, um halt andere leiden zu lassen und zu zeigen, so seine Macht zu spüren, wie auch immer, anstatt wirklich stringent seiner Purpose entgegenzugehen, wie es halt noch zu Darth Bane-Zeiten so mehr im Mittelpunkt stand. Das ist so eine sehr schöne Art, wie diese Sith-Organisation, also oft auf der langen Ebene, wenn man sich damit so mal durchliest, so das auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Da musste ich halt dran denken.
Lass uns mal weiter über die Serie reden. zu sehr abschweifen.
Das ist der große Kontext. Ich finde es wichtig.
Ja. Ich wollte noch über, oder wir wollten, wir waren ja eigentlich gerade bei dem Warum stirbt niemand Ding. Also beim Großinquisitor kann ich das verstehen. Der musste auch gezeigt werden, der lebt noch, hat irgendwie überlebt, weil er taucht ja später in Rebels nochmal auf. Da kann ich das verstehen. Man hätte es nochmal, wäre auch noch was gewesen, wo man irgendwie mit ein, zwei Sätzen mehr oder so das noch hätte zeigen können. Bei Radio Tatooine gab es irgendwie die Theorie, dass das vielleicht der Großinquisitor den wir hier gesehen haben, nochmal ein bisschen ein anderer ist, den wir in Rebels sehen. Also, dass da vielleicht auch schon mit Klonen experimentiert wurde oder weiter experimentiert wurde vom Imperium. Und bei Reva hingegen ist also sie war irgendwie dabei, so Jedi zu werden. Sie ist jetzt so ein bisschen Sith gewesen, aber eigentlich auch nur, weil sie Vader töten wollte, sich an Anakin rächen wollte und so richtig so eine voll ausgebildete Machtnutzerin ist sie ja jetzt nicht, und da war es für mich so ein bisschen schwierig, irgendwie zu glauben, dass sie überlebt. Bei Darth Maul zum Beispiel, da habe ich das komplett gekauft, dass der überlebt, dass der wiederkommt, also eher als jetzt bei Reva. Und ja, fand es schwierig, dass sie dann da so in der nächsten Folge mir nichts, dir nichts, durch die Gegend reist und läuft und ja, Dinge tut.
Ja, wir hätten was sehen müssen noch, aber ich fand es gut, dass sie überlebt hat. Was war?
Also ich habe das schon hier ins Pad reingeschrieben. Wir brauchen mal langsam so einen Flowchart, wo man daraus ablesen kann, welche Art der tödlichen Verwundung hat jemand bekommen und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie wirklich tot ist. Und dieser Flowchart ist, glaube ich, relativ einfach. Ja, so Laserschwert in dem Bauch, definitiv nicht tot. Ja? Einmal in der Mitte durchgehauen, Sprichwort Darth Maul, vermutlich nicht tot. In einen riesigen Abgrund runtergepusht, ja, Kylo Ren und Konsorten, auf gar keinen Fall tot.
Ja. Ja? So,
und das ist aber irgendwann auch so ein bisschen ermüdend. Ja? Dass also jetzt nicht nur eben der Bacta-Tank irgendwie als Heilmittel.
Wir sind halt am Anfang unserer Diskussion. Das sind auch alles Produkte. Und wenn die sich gut verkaufen, dann.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es fehlt dann noch dann gibt es dann auf der Flowchart noch so einen Punkt: Charakter nicht wichtig für die weitere Geschichte. Tot.
Definitiv tot.
Ja. Aber ich, die Szene, als Tala und Ned B sterben, da habe ich auch so ein Tränchen verdrückt. Gerade als sie dann auch sagt, möge die Macht mit dir sein.
Ja, das war auch so
fand ich schön. Hätten sie sich so ein bisschen mehr Zeit geben müssen. Mhm. Genau, war so eine Rogue-One-Hommage, ja.
Ja, und gut. Was ich halt auch sehe, einerseits ja das Produkthafte mit, ja, da müssen die Leute, weil sie wichtig sind, überleben. Andererseits ist es halt auch, wenn man sich mit Mythologien auseinandersetzt, und Star Wars ist eine Mythologie, sage ich jetzt mal wieder, da ist halt Logik mit Leben oder Sterben wirklich an die zu erzählende Geschichte gebunden. Warum was erzählt wird, wie und was jemand stirbt, damit eben Plot-Device-mäßig was passiert ist. Das ist auch bei den alten Storys so. Siegfried in den Nibelungen stirbt auch nur, um eben die Rache, vor die groß lang geplante Rache von Kriemhild oder Darth Kriemhild dann eben zeigen zu können. Also das ist nichts Neues. So
aber
funktionieren
kommt
solche
wieder?
Texte. Nein, aber boah, wer weiß, das heutzutage, aber er ist quasi musste sterben, weil er ein Plot-Device war.
Aber Christopher, du hattest uns noch eine Theorie angekündigt, warum Reva überlebt, was wir mit ihr noch erleben werden.
Nee, jetzt biologisch gesehen kann ich jetzt nicht erklären, warum sie überlebt. Ich finde, Rupert Friend hat in einer Talkshow ganz charmant das erklärt, wo er gefragt wird, naja, jetzt hast du hier Sword to the Stomach, und dann meinte er so, one of his stomachs. Also sagt dass die Rasse dieser, wo dieser Inquisitor herkommt, dass die mehr als einen Magen haben und durchaus den Verlust eines Magens überleben können. Andererseits finde ich diese Klontheorie auch nicht so schlecht, die aufgestellt wurde. Aber also wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut, dann erkennen wir ja gerade, dass bei den Real Star Wars Serien wir ein zweischieniges System aufbauen. Wir haben einerseits die Schiene Episode 6.
Ja.
Genau.
Ist es 6? Genau, quasi, ich nenne es mal die Wild-West-Schiene. Also wir befinden uns in einem Wachtvakuum, wollte ich schon sagen. Ein Machtvakuum. ein Wachmacher. bei dem.
Da darf auch die Jedi-Musik nicht mehr gespielt werden.
Also Jedis dürfen kommen kaum vor. Also ich meine, hier Mando weiß ja noch nicht mal, was sie sind. Ist ja eh schon etabliert. Mando ist die einzige Figur in Star Wars, die nicht weiß, was Star Wars ist. und dann haben wir jetzt quasi die zweite Schiene, das ist quasi die Interregnumsphase, in der quasi die Geschichte zwischen den, also zwischen dem Imperium und dem Beginn der Rebellion oder dem Erfolg der Rebellion erzählt wird, wo ja Rebels schon angefangen hat, in diese Kerbe zu schlagen. Und wo jetzt Obi-Wan auch reingespielt hat, wo wir ja viel, viel mehr Bezug wieder auf die klassischen Star Wars-Themen. Schuld, dunkle Seite, helle Seite, das hat ja in Mando überhaupt nichts zu suchen. Und wo ich glaube, dass wir vielleicht River jetzt in der Cassian Andor Serie wieder treffen werden.
Also das könnte sehr gut sein, ja.
Wo wir ja schon festgestellt haben, es geht nie um die Figur, die auf dem, die auf dem, quasi auf dem Titelblatt steht, sondern es tauchen ja, die spannenden Figuren sind ja die, von denen wir am Anfang gar nicht wissen.
Also, so wie Grogu.
Oder Young Leia.
Oder Reva.
Man könnte sich überlegen, was jetzt die neue Young-Version ist, die bei Endor eingeführt wird. Vielleicht Young Chewbacca.
Der Chewbacca sehen wir als jungen Wookie schon in
Clone Wars.
Clone Wars.
Ja, stimmt.
Genau, der nämlich Ahsoka trifft.
Genau. Stimmt. Aber auf jeden Fall finde ich, dass wir jetzt hier quasi zwei Schienen aufbauen, was ich auch ganz spannend finde, weil jetzt ja neben Mando sich Ahsoka als eine der wichtigen Figuren der Wildwest-Serienschiene entpuppt. Und wenn wir jetzt sagen, dass Reva sozusagen Darth Ahsoka ist, mittlerweile ja wahrscheinlich dann nicht mehr so Darth, aber auch eine Ahsoka-artige Figur ist und die dann quasi der zentrale Punkt ist, der sich durch diese kommenden Serien hindurchzieht. Also man weiß ja nicht, was nach Endor noch kommt. Aber ich habe genauso wie jetzt bei Obi-Wan das Problem, dass ich mir nicht so wirklich vorstellen kann, was bei Endor jetzt die Geschichte sein soll. Was ich, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr schlecht finde.
Ja, eher gut finde ich das sogar.
Weil ich glaube, ich habe da doch schon so viel Vertrauen, jetzt auch durch Obi-Wan, dass sie doch schon eine interessante Geschichte erzählen können. Dass sie selbst aus dieser Boba Fett-Geschichte da noch irgendwas Schlaues rausgemacht haben, auch wenn es nicht Boba Fett war, aber dass sie auch keine Angst davor haben, quasi einen Namen zu nehmen. Und ich glaube, das ist mittlerweile bei Star Wars einfach die Konvention. Es wird ja jetzt alles nach Figuren benannt. Wir haben The Mandalorian, wir haben Ahsoka, wir haben Obi-Wan. Es muss einfach eine Figur als Titel stehen und ob es dann um die Figur geht oder nicht, ist dann auch dann zweitrangig. Und deswegen glaube ich, dass Reva hoffentlich eine wichtige Rolle in der Andor-Serie spielen wird.
Ja, das sehe ich auch so. Das ist
dann muss sie da aber auch irgendwie ein Ende finden. Sonst ist immer die Frage, warum taucht sie dann hinterher in Rogue One nicht auf und auch ansonsten nicht wieder. Also hat sie quasi eine negative Plot-Armor.
Ja, aber das könnte man ja machen.
Ja, eben.
Ja, also dann hat sie eine leichte Schnittverletzung, an der sie dann stirbt. Ich glaube, das ist der sicherste Weg, um bei Star Wars zu sterben.
Sie isst was von dem Gammelfleisch auf Tatooine.
Es ist doch niemand bei Star Wars durch Vergiftung, durch Lebensmittelvergiftung. Habt ihr das schon versucht?
Sie ist dann die Erste. Sie stirbt dann, sie besucht Obi-Wan, die unterhalten sich und dann isst sie was von dem Fleisch und verträgt das überhaupt
mir
nicht.
Ist so komisch.
Sie dahin. Und Obi-Wan, scheiße, ihr Magen ist nicht so fest wie meins, dass an dieses Gammelfleisch
gehört. Ich meine Jedi-Kräfte.
Ja. Aber Ralf, da du gerade Plot-Armor gesagt hast, das war ja auch ein Thema, was du nochmal aufbringen wolltest, oder?
Genau, also wie spannend kann überhaupt eine Serie sein, wo man von 80% der Protagonistinnen schon genau weiß, sie müssen überleben, weil wir sie
später
im nächsten Film sehen. Ja. Da kann jetzt keiner was für, aber das haben sie sich auf der anderen Seite ja auch so ausgesucht. Ne? Sie hätten jetzt auch irgendwo in einer ganz anderen Zeitlinie was starten können.
Ja. Ja.
Ich finde aber im Großen und Ganzen hat das einigermaßen okayisch funktioniert.
Ja.
Also,
Also die Aufgabe, die sie sich da eher gestellt haben, war so, wir müssen irgendwie eine Geschichte erzählen, die dann trotzdem noch so passt, ne? Also dieses, dass Luke also was mit Luke passiert in Episode 6, war so, habe ich erst gedacht, so, ja, schwierig, aber gut, er ist da 10 und hat, naja, irgendwo was irgendwie rot leuchten sehen und seine Eltern haben vorher gesagt, na, da kommen jetzt vielleicht die Tuskenräuber wieder vorbei, begib dich mal in Sicherheit und weiß von denen nur irgendwie, das sind unheimliche Gestalten, die irgendwie nichts Gutes im Sinn haben zumeist. Da kann ich es mir gerade so erklären, dass er da nicht wirklich mitbekommen hat, was da um ihn herum so passiert ist. Und
ich finde es auch ganz gut, dass sie ein bisschen die Grenzen überschritten haben dessen, was sie vielleicht hätten machen dürfen in Bezug auf Continuity. Also ich finde es richtig beglückend und ich finde es, die ganzen Szenen haben auch fantastisch funktioniert zwischen halt Obi-Wan und Young Leia. Mhm, also was für eine Art von Beziehung die beiden jetzt haben.
War man auch kann richtig.
Ich finde, man kann sich auf den Standpunkt stellen, braucht denn jetzt wirklich verdammt nochmal jede Star Wars-Serie irgendwie so dieses Kind-Erwachsener-Couple-Ding. Aber hier funktioniert es halt dann doch wieder ziemlich gut, finde ich. Und man kann sich natürlich aber jetzt schon die berechtigte Frage stellen, dafür ist dann Leias Hilferuf hinterher an Obi-Wan, ihr habt mit meinem Vater zusammen in den Klonkriegen. Nee, wir haben vor 10 Jahren doch schon XY durcherlebt zusammen. Ja. Das ist eigentlich drüber. Ja, das ist ein Continuity-Problem, aber ich finde es okay, dass sie das hier einfach mal einsacken und sagen, okay, das nehmen wir halt in Kauf. Wir haben hier eine gewisse Unschärfe drin, aber dafür können wir eine deutlich interessantere Geschichte erzählen.
Genau, und wir haben halt gelernt, dass die beiden sich kennenlernen und Leia gerade nach Obi-Wan ruft, weil sie weiß, wer er ist und dass er halt ein Jedi ist und ja, dass er jetzt einer der wenigen ist, der in dieser Situation noch helfen kann.
Vielleicht ist das auch so dieses, nach dem Motto, hey Obi-Wan, ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst, aber du hast doch meinem Vater mal in den Klonkriegen geholfen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, ja, du hast da mal vor 10 Jahren mit irgendwie einem Freund von deinem Vater was unternommen, aber dann hat man doch
über 10 Jahre in dem Fall
noch mal nach Hilfe zu fragen und sagt, ich weiß ja nicht, ich will auch nicht stören. Und,
genau.
Ich weiß gar nicht, ob du dich noch an mich erinnerst.
Vielleicht hast du auch noch mit 27 anderen Kindern so eine intensive Zeit verlebt wie mit mir.
I don't want to assume, aber erinnerst du dich nicht an
mich? Oh Gott, das klang jetzt creepy, merke ich gerade. Ja. Oh Gott, Rebecca, was hast du getan?
Aber genau, ich finde, es erfüllt, glaube ich, niemanden mit einem Lebenssinn, dass man jetzt wirklich hier Continuity-Exegese betreibt. Da hätte man jetzt auch anmerken können, dass das Gesicht von Darth Vader gewisse Narben vermisst oder Narben zu viel hat,
ja,
die es dann am Ende von Episode 6 hat. Also ich glaube, das ist wieder etwas, wo man sagen muss, man muss immer noch dran denken, dass das Filme sind, die jetzt mittlerweile in einer Zeitspanne von 50 bis 60 Jahren gemacht
45.
werden. Ja, grob
50 in dem Fall. Bis 60 Jahre.
In Historikermaßstäben.
Okay. Die von wahrscheinlich zig verschiedenen Leuten zu zig verschiedenen Zeiten gemacht wurden. Und irgendwie muss man den ganzen Quark zusammenkriegen und seid froh, dass Disney nicht noch mehr der Continuity gestrichen hat.
Aber apropos Continuity, wir sind jetzt über 2 Stunden in der Sendung und Max Snyder hat noch nicht einmal Fallen Order gesagt. Wer hätte das erwartet vor dieser Sendung? Ich habe gedacht, du redest heute den ganzen Tag über Fallen Order.
Wir kamen noch nicht dazu, genau. Also einer der Schauspieler, wir stottern ja relativ viele Schauplätze ab, ein paar neue sind dabei, aber halt auch den zu Anfang erwähnten Wassermond nur, wo die Inquisitorenfestung sich befindet und alle Jedi Fallen Order Spieler haben so gesagt, so, ja, da waren wir schon mal, cool. Also mir hat die Folge auch sehr gut gefallen. Was tatsächlich neu war und auch so eine, dann ein bisschen so eine Bereicherung ist, dass man irgendwie lernt, okay, dass irgendwie nicht nur wohnen nicht nur die Inquisitoren und sondern da werden auch noch ja mehrere Dinge gelagert und unter anderem irgendwie tote Jedis, die gefangen wurden oder also ist ja nicht ganz klar, was sind die da in Bernstein eingeschmolzen oder was?
Wie so ein garstiges Museum von, oder halt so diese Jagdtrophäen, so
genau,
wie
genau.
Hirschköpfe an der Wand.
Ein bisschen habe ich auch mich an Han Solo erinnert bei Dingens.
Ja,
bei,
ja, aber es war kein Carbon.
Nee, war es nicht, ja. Aber so von der Art, ich stelle aus, was ich gefangen habe.
Genau, genau. Und wir sehen auch mindestens einen bekannten Jedi, zumindest für The Clone Wars Zuschauer, nämlich Tera Sinube, der etwas ältere Jedi-Meister, der Ahsoka hilft, als ihr in einer Folge das Lichtschwert geklaut wird und da mit seiner Geduld, Geduld auch ein großes Thema in der Serie und auch in Star Wars generell, seiner Geduld dann Ahsoka beweist, dass es eben manchmal auch besser ist, ruhig und überlegt zu agieren. Und das war so ein Moment, wo so, es drückt gerade so ein bisschen irgendwo und es fällt dann noch vorher auch der Name Quinlan Voss. Ansonsten, eine Frage, die ich mich dann auch so hatte, so, warum hat man an den Sicherheitsmaßnahmen irgendwie nichts geändert? Also man kommt in dem Spiel Jennifer und Alder auf der Jagd nach einem Jedi-Holocron irgendwann nach Nur in diese Festung. Cal, der Protagonist des Spiels, gelangt auch ähnlich wie Obi-Wan unterirdisch, also unter Wasser in diese Festung. Und erkunden dann ein bisschen die Festung, treffen da auch auf zahlreiche Sturmtruppen und ein paar Purge Trooper. Das war dieser Stormtrooper mit schwarzer Rüstung und rechts einem roten Schulterpanzerung noch. Und davon hätte ich mir noch ein paar mehr gewünscht. Gerade da wären sie auch gut gewesen. Und dann nochmal so die erste etwas größere Herausforderung für Obi-Wan, weil die haben eigentlich mit diesen Elektro-Phaser-Stäben, da waren die in Fallen Order so ein bisschen sehr tricky. Ich glaube, Christopher, hattest du das auch gespielt? Ja, ne?
Ja, habe ich auch gespielt.
Ja,
ich
auch. Und da waren die so ein bisschen immer sehr fies und nicht zu unterschätzen auf jeden Fall.
Ja. Ich war nur froh, dass jetzt nicht noch Cal Kestis um die Ecke kam. Also der ist ja nur wirklich der langweiligste Charakter, den es jemals im Star-Wars-Universum gab. Und da bin ich sehr froh, dass die den jetzt nicht noch in die filmischen Welten eingeführt
haben. Ja, ja.
Was langweiliger als Boba Fett?
Ja, das geht schon.
Er ist halt wieder so ein typischer Nee, der hat mich wirklich extrem gelangweilt im Spiel, deshalb.
Wie heißt der?
Also
Cal Kestis. Cal Kestis.
Okay.
Muss aber sagen, dass diese Folge 4, diese Folge 4, glaube ich, die schlechteste war in jetzt der ganzen Season. Also das hatte wieder so viele kleine Logikprobleme und Plausibilitätsdinge, wie die von A nach B kommen und wie sie irgendwie alle mehr Glück als Verstand haben. Und am
Oder
Ende
wie,
auch.
Wie sie dieses Wasser da reinkommt in den einen Gang. Obi-Wan kommt noch rechtzeitig raus, die Tür geht hinter ihm zu, aber er ist total trocken und kein bisschen Wasser ist unten mit durchgekommen.
Ja, das war komisch, ja.
Also, das sind alles so Anschlusssachen halt, ne? Und dann auch die Spezialeffekte am Ende, diese Jäger, die da reinkommen, das waren ja irgendwie so kleine Miniaturversionen von den Hoth-Gleitern.
Ja, irgendwie haben die sehr variiert in ihrer Größe und Form, ne? Das war irgendwie sehr komisch.
Und die sahen irgendwie so zwischen VW Golf und Millennium Falcon oszillierten die hin und her, je nachdem, welcher Kamera Einstellung man da hatte, und es sah total billig und scheiße aus. Ja. Und das hatte ich alle Raumschiff-Szenen im Weltall, finde ich, waren generell ziemlich gut bis hervorragend. Also gerade am Ende irgendwie der Sternzerstörer, der sah wieder richtig so, exakt so aus wie in Episode 4. Mhm. Aber alles, wo irgendwie Raumschiffe irgendwie mit Action auf dem Planeten unterwegs waren, das sah alles nicht gut aus. Ja, wo ich mir auch wieder frage, ey, ihr habt so viel Geld, ja, und im Mando sieht das doch alles wie geleckt aus. Mm. So, warum fallt ihr jetzt tricktechnisch hier unter Mando zurück? Ja, ihr habt doch bestimmt das, oder solltet das zwei- oder dreifache an Budget haben und dieselbe Crew dahinter. Was läuft da schon wieder schief bei euch? Aber da bin ich jetzt wahrscheinlich wieder
Nochmal, warum sollten sie das zwei- oder dreifache an Budget haben?
Weil das doch jetzt nun die Serie ist, auf die alle gewartet
genau,
haben. So, Mando war ein Glückstreffer, so ein Independent-Projekt, ja, so wir probieren es mal aus und wir haben ein bisschen neue Technik und diese Volume-Wall und so und machen mal ein bisschen crazy Stuff. Ja. So, aber auf Obi-Wan hat doch jetzt die ganze Star Wars-Welt gewartet. So, da muss ich das zwei- bis dreifache an Geld reinschmeißen.
Ich befürchte, Obi-Wan hat, also diese Serie hatte einen geringeren Stellenwert, was die Star Wars-Serienprojekte hatte. Ich glaube, das war. Also ohne dass die Serie schlecht zu reden, ich fand die sehr gut, aber von dem quasi, welche Priorität und welche Mittel ihr zugewiesen wurden, war das eher ein Lückenfüller, weil gerade keine andere Star Wars-Serie zur Verfügung steht.
Obwohl es ja eigentlich von Kathleen Kennedy irgendwie stand auf der Bühne damals und hat zu Ewan McGregor gesagt, willst du nochmal Obi-Wan spielen? Und er hat gesagt, ja. So, ne? Und,
ja, also gut, das ist alles Marketing, das kann ich auch. Ich kann mich auch auf die Bühne stellen.
Ja, aber das erweckte zumindest
das
so den...
Das kannst du nicht.
Also, ich würde mich auch mit Ewan McGregor auf eine Bühne stellen. So ist es jetzt wiederum also, nicht.
Was ich damit sagen will, sollte Disney nichts glauben, was sie in einem überhaupt öffentlich erzählen.
Ja, aber
natürlich erzählen alles das Wichtigste der Welt.
Es erweckte halt den Eindruck so, als wäre das jetzt das wichtige Ding dieses Jahr für Star Wars, wenn schon kein Film kommt. Ist es diese einmalige sechsepisodige Star Wars Serie, die genau das ist das Problem, das verkaufen sie mir und irgendwie visuell bleibt es dann, wie Ralf gerade schon gesagt hat, doch irgendwie weit hinter Mando, wo sie ja erstmalig mit diesem Stagecraft angefangen haben und was ich jetzt hier auch das Gefühl habe, dass sie hier in Obi-Wan irgendwie fast zu viel Zeit und ausschließlich Zeit irgendwie in diesem Stagecraft-Ding verbracht haben, während man in Mando noch da so ein gemischtes Ding gefahren ist und bei Endor sogar echt teilweise echte Sets auch aufgebaut hat, wie wir letztes Jahr schon so ein paar Fotos gesehen haben immer mal. Und
Ja, genau, das meine ich ja. Das war eine Serie, wo die wahrscheinlich gemerkt haben, es gibt seit Jahren eine große Fanbase dafür, dass es nochmal einen Obi-Wan-Film gibt. Deswegen geben wir da ja ein paar Millionen in die Hand. Aber das ist nicht der Eckpfeiler unserer neuen, jetzt bin ich voll im Corporate-Speak, unserer neuen Brand-Strategie. Das ist nämlich alles, was bei Mando passiert. Das ist jetzt auch eine Serie, wo hier Filoni seine Finger überhaupt nicht im Spiel hatte, oder?
Nee, ich glaube, Filoni und Dings waren, glaube ich, dann nur beratend, ja.
Und deswegen glaube ich nicht, dass es, dass man hier, sag ich mal, natürlich ist es immer günstiger, das so zu vermarkten, als wäre es das Beste seit geschnitten Brot. Aber das dann auch wirklich so gut zu machen wie geschnitten Brot, das ist wesentlich teurer. Und ich glaube, dafür war es Disney einfach nicht wichtig genug, weil sie, glaube ich, auch sich nicht mehr viel von diesen alten Figuren versprechen, weil sie da mit der letzten Trilogie so ein bisschen auf die Schnauze gefallen sind und sich ja jetzt aktiv eher neuen Figuren zuwenden. Also bei Mando, klar, Ahsoka gibt es jetzt auch schon ein paar Sekunden länger, aber das sind ja bei Mando jetzt fast Figuren, die nichts mehr mit den Filmen zu tun haben. Mhm. Und
Ahsoka kam ja nur animiert vor, also ist von einem großen Publikum noch nicht gesehen worden.
Genau. Und deswegen glaube ich, dass diese Obi-Wan-Serie, das war etwas, was sie quasi als Projekt noch gemacht haben, weil es gerade gut in den Kalender gepasst hat und weil es dafür eine starke Fanbase gab. Aber dann, das ist genau die Krux. Sie wussten, es gibt eine starke Fanbase, also sie müssen sich nicht so viel Mühe geben, die Serie gut zu machen.
Klar, wir schauen es trotzdem, ne?
Es ist eine Serie gut, das ist auch im Vergleich zu vielem anderen sehr hochqualitativ produziert, aber wenn man den direkten Vergleich zu Mando hat, merkt man deutlich, es war nicht die hochpriorisierte Serie, wie es Mando war, wie es vielleicht auch in Boba Fett war, aber wo man merkt, diese alten Figuren, da hängen sie jetzt nicht mehr so viel Geld rein, weil sie eigentlich jetzt sich davon wegbewegen wollen und was komplett Neues machen wollen. Also ich glaube, wir befinden uns hier quasi der große Öltanker Disney, Star Wars, macht gerade eine Wende. Sie sind mit der Trilogie so ein bisschen auf die Schnauze gefallen, weil sie gemerkt haben, wir verzetteln uns da zu sehr, wenn wir da ständig diese alten Figuren noch mit reinziehen. Und jetzt wird dieser Tanker langsam gewendet und geht halt Richtung, wir machen was komplett Neues. Ich glaube, auch der Taika Waititi-Film wird in diese Richtung gehen.
Ja.
Und diese ganzen alten Figuren, die sie jetzt noch mitschleifen, das machen sie noch, aber da werden sie jetzt nicht mehr den größten Teil des Kuchens in Geld reingeben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine kontraintuitive Annahme, die man nehmen muss, wo man sagt, der Obi-Wan-Film oder die Obi-Wan-Serie muss doch das meiste Geld bekommen. Aber ich glaube eben nicht, weil es eben für das aktuelle Star Wars, für die Zukunft von Star Wars
neue Star Wars nicht mehr wichtig ist. Ja, das finde ich aber auch gut. Also das ist auch gerade wichtig, dass sie jetzt wirklich wegkommen von den alten Sachen und jetzt gerade mal noch mit der Ahsoka-Serie noch ein paar Geschichten erzählen, die noch erzählt werden müssen. Ne? Also in der Ahsoka-Serie wird es wahrscheinlich darum gehen, wie sie Ezra wiederfindet und da wahrscheinlich auf Thrawn wieder trifft.
Ja, und Sabine Wren hoffentlich wieder vorkommt.
Auf jeden Fall vorkommt. Gab es schon ein Casting. Es gab auch auf der Dingsbums hier.
Da ist jemand gecastet worden. Genau.
Gab es auch schon Bilder und einen Trailer. Den hat man da leider nur vor Ort gezeigt. Ja. Den kann man sich irgendwo auf YouTube oder so zusammenklicken. Mit The Bad Batch hat man jetzt dann nochmal so eine andere Sicht auf, wie lief das eigentlich so kurz nach der Order 66. Für die Klone und so und ansonsten.
Aber, also wir sind jetzt bei der Zukunft, ne? Wir bleiben jetzt thematisch bei der Zukunft, weil da würde ich gerne nochmal, wir haben sonst oft am Ende von diesen Talks halt irgendwie so darüber gesprochen, so welche Geschichten würden wir jetzt gerne, ne? Welche Charaktere sollen noch ausformuliert werden und so und eigentlich entwickeln wir uns ja gerade weg davon, dass wir irgendwelche Charaktere, die wir schon kennen, noch neuer in Serien sehen, sondern eigentlich wollen wir gerne irgendwie neue Geschichten innerhalb des Universums erzählt bekommen. Aber ein bisschen ketzerisch würde ich euch dann schon gerne nochmal fragen, einfach weil ich weiß, dass ihr alle euch schon lange in diesem Universum bewegt. So, wofür brauchen wir denn das Star Wars-Universum in der Zukunft? Also welche Geschichten wollen wir in diesem Universum erzählt bekommen, weil wir sie in anderen Universen nicht so leicht erzählt bekommen können?
Ach, das ist so dieses...
Habt ihr da Gedanken zu?
Ich finde, dass Star Wars... Ich hab da einen sehr guten Gedanken zu, den ich euch teilen möchte, damit ihr auch wisst, wie gut er ist.
Christopher!
Ich finde es praktisch, ein etabliertes Universum zu haben, weil man nicht mehr so viel Zeit damit verschwenden muss, das zu etablieren. Und mit sehr vielen Shorthands arbeiten kann. Also du musst, ich finde, es kann einerseits kann es einschränkend sein, aber ich finde, es kann, wenn man es richtig macht, auch befreiend sein, weil man ein Universum hat, wo viele Themen etabliert sind und man sich diese Themen nimmt und damit dann mehr Zeit hat, die eigentliche Geschichte zu erzählen. Also, dass man nicht sagen muss, das sind die Bösen, das sind die Schlechten, das ist die Geschichte, wie hat sich diese Welt entwickelt, bis sie dorthin gekommen ist, wo sie ist, sondern nein, also Tatooine ist jetzt vielleicht überreizt, aber es ist auch ein ganz gutes Beispiel, wenn man eine Geschichte auf Tatooine spielen lässt, wissen alle sofort, wie der Laden drauf ist, was dort passieren kann, was dort nicht passieren kann, wer sich da rumtreibt, Scum and Villainy. Und dass man das nicht erklären muss, oh, das ist jetzt hier der Verbrecherplanet und das ist hier die Verbrecherkneipe, wo die ganzen Schmugglerleute drin rumhängen, sondern dass man das einfach voraussetzen kann. Und ich glaube, das ist der Vorteil von dem Star Wars-Universum, dass wenn man die Freiheit hat, da neue Geschichten zu erzählen, dass man sehr viele Versatzstücke schon hat. Es ist so ein bisschen, keine Ahnung, wie Lego spielen. Also mit Lego kann man ja auch sehr kreativ sein, obwohl es vorgefertigte Bausteine sind, um etwas Neues zu machen und man muss nicht mal das Rad neu erfinden. Und das, finde ich, ist der große Vorteil auch in Zukunft vom Star Wars-Universum.
Genau, also dass du kannst super demnächst irgendeine Serie erzählen, die völlig ab von der bisherigen Timeline spielt und schon mit ein paar Bildern irgendwie wissen alle Bescheid, das ist Star Wars und jetzt sind wir irgendwie so da und da oder das ist das Setting. Und das kommt ja jetzt auch so langsam, also mit Endor haben wir jetzt nochmal, ich rate jetzt mal so ein bisschen noch das ab, was uns demnächst auf jeden Fall ins Haus steht, wo es auch schon Datum gibt. Mit Endor sind wir nochmal so ein bisschen zwischen Episode 3 und 4, genauer gesagt 5 Jahre vor Episode 4. Und erzählen da nochmal so ein paar alte Sachen. Dann soll es mit Young Jedi Adventures, eine Animated TV-Series geben. Die soll wohl zur High Republic spielen, wo es nochmal so ein bisschen darum geht, wie Jünglinge ausgebildet werden. Lese ich hier mal vor von IGN einfach. Set during the High Republic area, Young Jedi Adventures will follow younglings as they learn the way of the Force and, according to Lucasfilm, become Jedi, compassion, self-discipline, teamwork, patience and friendship. Und
also eine Jugendserie
soll das sein, oder? Ja, eine Kinderserie auf jeden Fall. So liest sich das hier. Ja. Tales of the Jedi Animated TV Series im Herbst diesen Jahres. Da bekommen wir so eine Anthologieserie, wenn ich das richtig verstanden habe, wo wir nebst einer jungen Ahsoka auch einen jungen Count Dooku zu sehen bekommen werden.
Oh. Sag ich doch, der nächste Young Version, Young Baby Count Dooku.
Aber hier ja nicht durchziehen, sondern es wird ja eine Anthologieserie. Ja,
genau, genau. Und dann Star Wars Visions kriegt auch eine zweite Staffel, kommt nächstes Jahr, bin ich auch sehr froh, das war ja diese Anthologieserie mit verschiedenen Geschichten in verschiedenen Animationsstilen, was eine große Bereicherung ist fürs Bewegtbild Star Wars, wo sehr viele Kreative im Star Wars Universum und dann gleichzeitig auch Fans wirklich was kriegen, wo für jeden was dabei ist und was sich auch viele mal ausgemalt haben, ne? Irgendwelche Geschichten im Star Wars Universum. Mando Staffel 3, also vorher noch Bad Batch Season 2, kommt auch im Herbst. Da geht's weiter und dann müssen wir noch ein bisschen warten bis Februar, bis dann die dritte Staffel vom Mando kommt. Und dann auch irgendwann in 2023 kommt die Ahsoka-Serie. Da haben auch gerade schon die Dreharbeiten angefangen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie die Gelegenheit genutzt haben, gerade mit den Dreharbeiten zu Obi-Wan, dass sie da schon vorab ein paar Szenen gedreht haben, wo sich irgendwie, wo wir Obi-Wan und Anakin und Ahsoka sehen werden, wahrscheinlich in Rückblenden, das erste Mal dann zusammen in Bewegtbild. Und
nochmal kurz, für die Leute, die schon unsere letzte Folge gehört haben, wo wir gemeinsam, also zu Boba Fett gesprochen haben, da hatten wir ja noch die Theorie, oder ich hatte die zumindest eingebracht, weil ich sie gehört hatte, dass die Ahsoka-Serie vor der letzten Staffel Mando kommt und dass sozusagen alle diese Serien, die es jetzt in dem Time-Arc gibt, in die letzte oder in diese dritte Mando-Staffel kulminieren sollen. Aber das hat sich ja jetzt aufgelöst,
erübrigt, dass es nicht
so sein wird.
Genau.
War das auch besser so, finde
ich. Ja, glaube ich auch.
Ja, also in Staffel 3 scheint sich auch nach dem geleakten Teaser irgendwie darum zu drehen, dass der Mando tatsächlich nach Mandalore zurückkehrt und da den Thron beansprucht. Und
ja, aber auch damit Leute Ahsoka gucken können, die jetzt nicht Boba Fett und Mandalorian geguckt haben zum Beispiel. Finde ich es schon gut, dass man es nochmal ein bisschen unabhängiger voneinander macht.
Ich würd gerne zu diesen ganzen Sachen noch eine Sache anschauen. Wir wollen jetzt nicht so lange über jede einzelne Serie reden.
Nee.
Aber ich finde es doch sehr spannend, was jetzt mit High Republic passiert. Weil ich glaube, das wird auch eine weitere Front sein, wo Disney sich hier ein komplett neues Star Wars-Universum erschließen möchte. Also für die, die es nicht wissen, High Republic spielt, ich glaube, ungefähr 500 Jahre vor Episode 1. Also wirklich weit, weit vor allen Geschichten. Ich glaube, der Einzige, der da noch quasi bekannt ist, ist Yoda. Mhm. Der ist der frische 400 Jahre alt. Ich glaube, am Ende von Episode 6 war oder 5 war er ja 900 Jahre alt.
Mhm.
Und das finde ich sehr spannend, weil das zeigt halt die Jedis auf dem Peak ihrer Macht. Es ermöglicht komplett neue Geschichten, weil es so weit vor allem spielt, dass man im Grunde sich alles ausdenken kann.
Ja.
Und das fängt ja gerade an, dass sie hier wirklich auch sehr strategisch vorgehen. Es fing an mit, also was wahrscheinlich die wenigsten Leute konsumieren werden, mit richtigen Romanen, also dass eine Reihe von Büchern geschrieben wurden. Dann bewegt man sich mit Comics vor, das werden schon mehr Leute konsumieren. Dann kommt jetzt, wie gesagt, diese Serie, dann werden wahrscheinlich auch Filme kommen und dass sie quasi diese High Republic-Ära groß aufschließen, wo sie auch sehr frei agieren können.
Ja.
Aber trotzdem eben noch etablierte Bausteine haben, wie eben die Jedi, wie die Sith, wie die Republik. Was ich auch zum Beispiel spannend finde, bei High Republic, wo wir vorhin bei Bacta-Tanz haben, in der High Republic-Zeit ist diese Bacta-Sache noch eine ganz neue Geschichte. Also da ist das zum Beispiel noch gar nicht so etabliert und nur ein paar Leuten bekannt.
Ist das noch experimentell, wenn man sich da reinlegt?
Da wird noch gestorben.
Beta-Bacta, ja. Was ich mir vorstellen könnte übrigens, dass
sollte man als Star Wars-Fan ein Auge drauf haben, das wollte ich noch abschließend sagen.
Was der Taika Waititi-Film soll ja irgendwie andere Wege einschlagen, ne? Und Taika Waititi hat ja mit dem dritten Thor-Film bewiesen, dass er da durchaus neue Noten reinbringen kann, aber das Ganze irgendwie schon ganz gut reinpasst. Und
soll ja jetzt auch schon bei der Mendo-Staffel einige Folgen
jetzt doch
direkt
nicht.
Nein,
doch
nicht? Nee, okay. er spielt nur mit, ist nicht
okay,
wahrscheinlich wieder IG-11 oder eine Version davon.
Genau. Und also da könnte ich mir vorstellen, dass der Taika Waititi-Film, der ja zumindest aktuell angesetzt ist für Ende nächsten Jahres, dass der vielleicht in dieser High Republic-Ära spielt.
Oh, das wäre schön.
Dass er da quasi kreative Freiheit hat, sozusagen.
Na, schauen wir mal.
Ja. Und ansonsten, Johnson-Trilogie ist wohl aktuell auf Sparflamme, weil er beschäftigt ist mit Knives Out. Und ja, ansonsten Star Wars Skeleton Crew kommt noch mit, wer war da, der große Name, der da auf jeden Fall dabei ist.
Das habe ich noch nie gehört.
Wurde jetzt erst kürzlich auf der Dingsbums hier Celebration angekündigt. Zusammen mit den ganzen anderen Sachen.
Alle googeln nebenbei. Das sind immer die Szenen im Podcast, die liebt man als Hörerin.
Schlecht vorbereitet.
Ich möchte gerne einfach wissen, was das ist.
Genau, Jude Law. Und soll kurz nach Episode 6 spielen, oder soll auf jeden Fall nach Episode 6 spielen. Noch vor der neuen
Mando
Trilogie. Nee, nicht Mando. Das nicht, glaube ich, unabhängig davon.
Wahrscheinlich wissen wir das auch alle
noch
nicht so genau.
Müssen wir auch nicht drüber spielen.
Genau,
wir wissen
genau.
Erstmal, es gibt da noch
nicht
mal eine Serie.
Ja.
Und dann. Gut.
Gut. Genau, ich schaue noch mal so, ob ich noch irgendwas habe, was ich loswerden will. Ja, die deutsche Vader-Stimme. Jetzt beim Rewatch ging es irgendwie, zu Anfang war so, klingt irgendwie komisch, vielleicht hätte man den
geht gar nicht.
Bassregler irgendwie.
kann man 20 Mal probieren, das geht immer noch nicht.
Ja,
aber ich bin jetzt sehr beeindruckt von dem Narrativ, so dass das Obi-Wan einfach Disney scheißegal ist. Das würde mir vieles erklären.
Es soll ja komischerweise derselbe Sprecher wie in Rogue One sein und da klang er schon wirklich sehr, doch sehr gut nach Vader. Und ja, bin wirklich auch irritiert, warum man jetzt nicht auf Dings zurückgegriffen hat.
Also es fehlen vor allem auch einfach die Effekte. Ja, so du hast einfach halt auf
in der deutschen
Synchro stärker als auch immer als in der englischen, hast du immer einen extremen Verzerrungseffekt drauf. Ja, du hast so einen Binnenhall, der da irgendwie reingearbeitet hat, um nur dieses Maschinelle irgendwie mit reinzukriegen. Mhm. Das ist überhaupt nicht. Das ist eine ganz normale eine jugendlichen Stimme, die sie da jetzt plötzlich haben. Das passt in der
Tonmischung irgendwie
überhaupt nicht im Sound.
Was verkackt haben, wie gesagt, es ist der Sprecher von aus Rogue One und also.
Aber wie fandet ihr es auf Englisch mit Hayden Christensen und James Earl Jones
super
übereinander gelegt? Das war doch super,
ja,
oder?
Ja, ja.
Fand ich
das war toll. Das war gut, ja.
Es war künstlerisch wirklich auf den Punkt.
Ja, ich fand Vader, also den haben sie so gut gemacht. Und ich finde es so gut, dass James Earl Jones halt noch da ist, der das machen kann.
Ja.
Weil er ist, also und diese Stimme, das muss sein. Und gerade wird er halt dann auch beide
Computer
zusammen.
Nee, ich glaube, der macht das noch selber. Der hat auch noch Bock drauf. Also.
Ja, aber es ist doch wie bei Richard Attenborough. Der musste wahrscheinlich eh schon alle Wörter einmal einsprechen, damit sie in Zukunft Computer generieren können. Sind wir damit am Ende?
Ja.
Ich glaube schon.
Eigentlich schon, ja. Doch, oder was jetzt eigentlich, ja.
Kleine Fazitrunde noch?
Ja, also ich bin, wie gesagt, insgesamt doch zufrieden mit der Serie. Es gibt jetzt nichts Großes, wo ich jetzt insgesamt sage, oh, das stört mich total oder das hat Star Wars für mich kaputt gemacht oder so. Das habe ich überhaupt nicht. Es gibt hier und da so Stolpersteine, haben wir ja hier jetzt angesprochen, über die man ja mehr oder weniger mit zwei oder drei Augen hinwegsehen kann oder halt auch nicht, aber insgesamt bin ich zufrieden und ab der zweiten Hälfte der letzten Folge saß ich hier mit Tränen in den Augen komplett und jedes Mal bin ich so, ah, ja, jetzt, okay, kam wieder das nächste und ich so, ah, und also, weil es so schön war und ne, auch dieses so, ah, da sind sie wieder alle auf Alderaan, aber ja, bald seid ihr tot und und auch diese ganzen Parallelen die ganze Zeit, das war sehr schön und auch die kleine Leia im Outfit der ihres späteren großen Ich zu sehen, fand ich ganz toll. Das war sehr schön und dann halt auch die Abkehr vom Bösen sozusagen von Reva, genau, Reva. Dass sie eingesehen hat und dass sie das Kind nicht töten konnte und so und ja, das fand ich alles sehr schön und ja, bin jetzt gespannt auf die Endor-Serie.
Ja, ich kann ja mal weitermachen. Ich will mich kurz bedanken für eure Ausführungen zu Reva. Also gerade was Ralf, Christopher und Elle, was ihr so gesagt habt zu ihr. Das arbeitet gerade in meinem Kopf, merke ich. Also hier auch von wegen Darth Ahsoka und so. Da werde ich mir bestimmt in Zukunft noch viele Gedanken drüber machen. Und also ich hatte ja am Anfang angedeutet, dass ich ziemlich in love mit der Serie bin. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt im Laufe der Sendung so gut rüberbringen konnte, warum das so ist. Aber ich muss wirklich sagen, dass dieses Ganze, wie sie es geschafft haben, quasi die Introspektive einer Person in einer äußeren Welt darzustellen, das hat mir einfach so gut gefallen und wie dann diese ganze Schuldfrage darin verhandelt wurde, das ist halt so das, wo mein Herz höher schlug. Neben Ewan McGregor, der mein Herz immer höher schlagen lässt. Und deshalb gehe ich doch wirklich sehr zufrieden raus. Und ich hoffe total, dass wenn ich das mal wieder gucke, dass das dann dem noch standhalten kann, was ich jetzt darüber denke.
You seem agitated.
Ja, es hätte nur noch der Imperator noch sagen müssen, auch Vader, you should smile more.
Also ich finde, wer Obi-Wan nicht mag, hat Star Wars nicht verstanden.
Ja, richtig.
Um einen Klassiker auszupacken. Okay. Aber ich danke auch euch allen für die Kritikpunkte, die ihr eingebracht habt. Das waren, glaube ich, doch alles, auch wenn ich teilweise immer dagegen gehalten habe, valide Punkte, wo ich auch klar, glaube ich, sage, darüber kann man sich vortrefflich streiten.
Ja.
Viel besser als darüber, ob Moses Ingram jetzt eine gute Schauspielerin ist oder nicht, weil sie ist es einfach.
Ja.
Eben.
Und ich finde, deswegen war das, glaube ich, hier eine sehr agitated Diskussion. Und da lasse ich mich gerne von euch agitaten.
Ja. Also ich muss sagen, ich fand's gut, wie ich halt auch eingangs sagte, ich habe die Energie gekriegt, die ich halt aus Rebels sehr mochte. Ich fand eben auch die Reva eine fantastische Figur. Das ist so eine Figur, die ich unbedingt sehen wollte. Und auch ein Weg, wie sie halt geht und eben dieses Hadern, um noch zu sehen, ja, diese Dark Side, so wie sie gelebt wird, ist nicht nachhaltig. Und was ich mir halt wünsche, ich habe ja vorhin nichts gesagt von Star Wars, ist in der Legends-Geschichte von Star Wars, also nach Rückkehr der Jedi-Ritter, also Episode 6, geht es ja etwas wilder und anders zu. Und da gibt es durchaus auch so ein paar Darkseid-Charaktere, die weniger holzschnittartig böse sind, sondern der ein bisschen mehr mit Schattierungen gezeigt wird und verschiedene Auslegungen der dunklen Seite. Und ich wünsche mir, dass das mehr gezeigt wird. Und ich werde jetzt nicht groß spoilern, weil es ein anderes Universum ist, aber die haben uns in Star Trek auch jetzt so eine Art Dark Arc gegeben werden, die ins Konstruktive mündet. Dass Darkness nicht unbedingt immer nur böse sein muss, sondern dass Darkness auch etwas ist, das einfach so Ungesehenes oder Inoffizielles oder nach innen Verarbeitendes sein kann, das einfach auch anders ist. Und diese Diskussion um wie sagt man das auf Deutsch? Die Definition von Stärke etwas halt sehr Dominanzgeprägtes mhm. und sehr Brutales eigentlich keine echte Stärke ist, sondern eher zerbrechlich ist oder eher, wie ich habe das mal irgendwo gelesen, auf Englisch impactful weakness, also so eine Art stark einschlagender Schwäche mit starker Auswirkung auf die Umwelt. Und das halt auch noch so ein bisschen diskutiert wird. Und ich sehe die Reaver, die ist eine Figur, die genau sowas halt weiter noch für sich bearbeiten kann. Und vor allem vielleicht, wenn sie ein bisschen älter ist, dass sie dann später noch der Ahsoka begegnet. Das wäre toll. Sehr schön, das würde mich freuen. Ja. Genau, das war mein, ja.
Also ich bin Christopher unendlich dankbar für seine mir völlig neue Lesart, dass Obi-Wan mitnichten jetzt irgendwie als Cash-Cow und das hauptstrategische Ding bei Disney angesehen wurde, sondern das ist eine Independent-Produktion. plötzlich macht alles Sinn. Ja, plötzlich fallen bei mir alle Steine zusammen und ja, das war vielleicht wirklich irgendwie so, ja, keiner hatte mehr so richtig Bock und eigentlich wollte man mal groß als Kinofilm und konnte sich aber dann doch keiner aufraffen und ja, dem Ewan McGregor, den müssen wir jetzt schon noch irgendwie, ja, komm, hier hast du ein bisschen Geld und mach mal, ja. So, und dann ist das vielleicht wirklich so ein Indie-artiges Ding, dann sind auch so Camp-Elemente, kann ich dann plötzlich viel besser irgendwie einsortieren. So, also, zum Beispiel haben wir nicht drüber gesprochen, aber die Figur von diesem Fake-Jedi, ja, der also nochmal gestanden irgendwie, also, was für eine fantastische Idee auch. Ja. So, und davon gibt es ja zum Glück ja doch so einiges jetzt. Also ich würde sagen, so mein insgesamt Obi-Wan-Meter liegt also auch irgendwo bei 70-80% von dem, was ich im Großen und Ganzen da feiere. Und wenn ich jetzt verstanden habe, es lag auch einfach mal am Geld, dann kann ich da jetzt auch meinen ganz individuellen Frieden damit machen und mit dem Geist von Qui-Gon Jinn in die Nacht reiten.
Das war ja auch so schön, wie eben am Ende eben Qui-Gon kam. It was da about eben auch, time. Was die Musik betraf, haben wir dann auch so dieses Jedi-Theme dann bekommen. Und das hat ja gepasst. Dann haben wir quasi so dieses Verabschieden in, so, jetzt sind die Figuren so etabliert, wie wir sie dann in Episode 4 kennenlernen.
Ja.
Leute, es war eine Freude mit euch.
Ja,
wie immer.
Es war fantastisch. Ja. Es war großartig.
Ja.
Danke fürs Zusammentrommeln, Max Snyder. Wie immer.
Ja.
Es war toll.
Ich freue mich, dass es jetzt noch geklappt hat. Ja, mal gucken, wie dann so die allgemeine Stimmung ist zu Endor. Und ja, ansonsten sind wir vielleicht in der Lage, bald wieder in Hamburg auf dem Kongress zusammenzusetzen. Mhm. Ja, der Hamburg. Nächste Kongress, ob nun dieses oder nächstes Jahr, der nächste Kongress findet auf jeden Fall wieder in Hamburg im CCH statt.
Ja! Endlich! Ja! Hamburg ist das! Ich muss sofort Hotel buchen! Die
ja, genau!
Und, alter Falter!
Genau, also.
Das ist mega!
Der beste Moment des Abends!
Ich hab das so gehofft, weil ich fand das persönlich einfach rein logistisch, nur logistisch, und für mich ist halt logistisch sehr wichtig, fand ich Leipzig so dermaßen anstrengend. Ja!
Genau, also.
Also mit diesem fröhlichen Abschiedsraum.
Ja. Genau, können wir dann entweder dieses oder nächstes Jahr uns auch wieder live sehen auf dem Kongress.
Ja,
sehr schön.
Wir haben schon Hotel gebucht
mit
zwei Kindern.
Ich auch schon, ja, dank
Ich muss jetzt buchen.
Er sitzt jetzt schon in den Buch.
Genau, also
er sitzt jetzt schon im CCH. Oh.
Naja, nee, ich habe zum Hotel einen guten Draht und ich weiß, der CCC hat da immer Kontingent und da werde ich jetzt nachfragen.
Reddison Blue soll wohl schon ausverkauft sein, habe ich gehört. Also, ja.
Das, ich glaube aber.
Das,
no!
Da muss ich inside.
L, you seem agitated.
Ja, da muss ich halt ins Dark Zeit.
Ja. Nein, also wer irgendwie auch nur Müll daran interessiert ist, zum Kongress zu gehen, reserviert euch auf jeden Fall irgendein noch kostenlos stornierbares Hotelzimmer in Hamburg für dieses Jahr. Kann man ja dann immer abbestellen, ob es dann stattfindet und so, genau. Aber ja, ich durfte dank vertrauenswürdigem Hinweis schon im April mir was klicken. Also habe für Hamburg und Leipzig was geklickt. Gut, dann bedanke ich mich auch für euch, bei euch für eure Zeit. Fand es sehr schön. Und dann.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Genau. Ciao mit Au.
Tschüss.
Remember, the Force will be with you, always.